eine Epidemie ist verbreitet. Ist es eine Epidemie?
Oh, nein, voll dämlich.
Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut, der positiv übertrieben, der Mick.
Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so... Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht.
Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißer-Pisserin?
Schon dumm.
So, 2 Wochen sind schon wieder vergangen. Flutsch, das war's. Einfach weg. Bam, so wie das Leben. Bald ist wieder Weihnachten, jetzt erstmal Ostern. Die Regale sind schon wieder voll von Lindt-Osterschokoladen. Und wir sind aber hier wieder da, vor Ostern, für euch, mit den neuen absoluten Lieblingspodcast. Ich meine, wir haben zwar ein bisschen Konkurrenz, aber hier ist wieder mal besser war schon. Heute mit der Episode The Masked Minister.
Mhm.
Und
geht ab.
Genau. Wendy hakt es hier schon ab mit einem bestimmten Aha, genau, check. Ja, Wendy, du bist wieder in Berlin, ich bin wieder in Dresden. Wir sind coronamäßig wieder getrennt, aber wir sind heute nicht alleine.
Zu Gast bei...
Okay. Ja. Gut.
Besser war schon.
Richtig, denn heute haben wir einen wunderbaren Gast bei uns und das ist die Julia. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Na klar, genau. Und wir werden nachher auf jeden Fall noch ganz viel über alles Mögliche reden, was du machst. Ganz kurz kann ich ja auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe dich angefragt. Ja, ich habe einmal im Leben was getan für diesen Podcast. Gratuliert mir. Ich habe Julia gefragt, weil sie ganz wunderbare Polaroid-Fotos macht. Und wir dachten, das könnte was sein, was vielleicht auch andere Leute interessiert. Weil ich würde jetzt mal so behaupten, dass so Polaroid-Fotografie auch nochmal in den letzten Jahren so ein bisschen wieder angesagter geworden ist vielleicht. So ist so mein persönlicher Eindruck. Und genau, und wir haben ganz viele Fragen dazu, was du machst. Und vielleicht kannst du auch am Ende, da kommen wir auch noch dazu, so ein bisschen Tipps geben für Leute, die Bock haben, selber Polaroid zu fotografieren.
Ja, sehr gerne.
Super, alles klar. Cutie, gehen wir direkt rein oder was?
Wir gehen fast direkt rein. Also wenn wir direkt reingehen würden, dann würden wir unsere ganz wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer total verunsichern, weil wir meisten erst immer sehr viel vorerzählen. Heute hat mich eine Sache beschäftigt und zwar, ich habe einen Kalender auf Arbeit, die hatte ich letztes Jahr schon, der hieß das persönliche Scheitern oder Kalender des Scheiterns, genau, so heißt er. Das ist von Nico Semsrott. Und da ist jeden Tag quasi ein Event, was passiert ist vor 10, 20, 100 Jahren, wo jemand gescheitert ist. Und ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, was war denn eigentlich mein letztes persönliches Scheitern? Und dachte, wir tauschen uns heute, um die Stimmung ein bisschen zu heben in diesen wahnsinnig, wahnsinnig entspannten Zeiten, mal über persönliches Scheitern.
Wo gerade überhaupt gar, genau. Da ist ja auch kein Scheitern momentan,
nee,
ne?
Also gar
so,
nicht.
Auch so politisch gesehen oder so, läuft richtig klasse.
Null. Deswegen habe ich gedacht, um ein bisschen diese perfekte Stimmung hier aufzulockern, ne? Diese absolute heile Welt, ja? Dass wir mal endlich über negative Sachen sprechen oder absurde Dinge, die passiert sind. vielleicht fange ich auch mal an, um das Ganze ein bisschen ins Rollen zu bringen. Ich habe zwei Dinge, die mir passiert sind, die ich als persönliches Scheitern auf jeden Fall bezeichnen würde. Eine Sache, die ist zwar banal, die war aber in dem Moment für mich unwahrscheinlich schlimm gewesen. Und zwar, ich habe Blumen transportiert. Und ich dachte so, okay, die müssen jetzt einen längeren Weg aushalten. Ich packe die jetzt so in Vasen rein und transportiere die im Auto zwischen meinen Füßen, damit die nicht umkippen, und tue da Frischwasser rein. Habe ich gemacht. Diese Vasen haben die Fahrt überstanden. Die kamen wieder mit hierher zurück nach Dresden. Es waren zwei schöne, durchsichtige, also Glasvasen einfach. Und ich dachte, mega gut, die habe ich immer meine Blumen drin. Und dann will ich die Treppen hochgehen und der Beutel rutscht mir ein bisschen aus der Hand. Ich greife etwas nach Und dann fallen die beiden Vasen im Beutel die kompletten Treppen runter, wieder bis ganz nach unten.
Oh Gott.
Es war schon spät. Also kennt ihr das? Man will nach Hause, man hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Und dann nicht nur, dass es hart alles auf den Stein zerschlagen hat, also wirklich alles, sondern es ist noch aus diesem Beutel das ganze Glas rausgefallen, dass alles in diesen Hausflur, also unten in meinem großen Haus rein ist. Also musste ich wieder hoch, also musste ich Besen und Schaufel holen und musste mitten in der Nacht überall Glasscherben auflesen und zusammenkehren. Und meine tollen Vasen, auf die ich so stolz war. Also ich habe wirklich im Auto noch literally den Gedanken gehabt, es ist ja nichts passiert. Wie gut und ökologisch hast du diese Blumen transportiert? Ja, das war mein kleines Scheitern. Und mein größeres Scheitern füge ich gleich nochmal kurz hinzu. Es gab immer so eine Challenge, wo Leute Handstand an der Wand gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt. Und dann haben die T-Shirts aus und angezogen. Also das war mal, das war mal so ein Ding gewesen auf jeden Fall. Ja, und das habe ich auch gemacht. Und da ging es darum, dass man quasi stabilisiert an der Wand und dann das T-Shirt unten hinlegt und mit seinem Körper dann sich das drüber zieht. Hat geklappt. Und ich dachte so, ich mache noch was Cooles für Social Media, für unseren Verein und mache noch mal hier so ein bisschen Gewicht hoch. In dem Moment, also mit einer Hand quasi Gewicht, also so ein Stino-Gewicht, ne, was man Fitti kennt oder so.
So eine Hantel.
Ja, genau, danke, Wendy, so eine Hantel. Aber auch keine schwere oder so. Und in dem Moment bin ich so schief gekommen, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass die Wand jetzt zu Ende ist und eigentlich meine Tür anfängt. Und dann habe ich das Gleichgewicht komplett verloren. Und mich hat der also wirklich auf die Fresse gehauen. Richtig, richtig auf die Fresse. Ich bin meinen Zehen zuerst nach vorne aufgeschlagen. War total verstört, weil das unwahrscheinlich wehtat auch. Mir kam Blut rausgelaufen aus dem Mund. Und dann dachte ich erst, fuck, mein einer Zahn ist locker. Und dann dachte ich, fühlt man so und so und denkt man, okay, ist doch nicht locker. Dann spucke ich das Blut aus, mache alles sauber, gucke ich im Spiegel an und denke so, Moment mal, das ist dann ein Schneidezahn, das war vorher noch nicht da. Ja,
scheiße.
Also ich habe mir quasi da einen kleinen so Porzellanriss zugezogen, der absolut nicht notwendig war und absolut dämlich eigentlich. Und das war mein Scheiße. So. Ja.
Ja, ich kann mich vor allen Dingen auch noch gut dran erinnern, dieses Video, ich habe es ja gesehen, das war echt so, dein Gesichtsausdruck einfach, als du auf deine Fresse geflogen bist, war echt so einmalig und ich war so, oh nein, du hast so gesehen, es sieht schon schmerzhaft aus einfach. Es ist so, also ich denke da halt auch immer so, ich habe ja so einen kleinen Guilty Pleasure, ich gebe das jetzt hier an dieser Stelle mal zu, wenn wir über Scheitern reden, ich gucke gerne Fail-Videos. Ich gebe es zu. Und ich weiß, es ist richtig schlimm, weil Leute sich ja wirklich verletzen und es eigentlich nicht witzig ist quasi, dass so Leute mit einer Kamera draufhalten, wenn du dir halt gerade irgendwie richtig dolle wehtust. Aber es ist auch so lustig, anderen Leuten beim Scheitern zuzusehen. Es ist einfach so. Es gibt dir ein besseres Gefühl und ich gebe das zu. Ich gucke kein Trash-TV, aber ich gucke das.
Ha, nee, sowas kann ich nicht sehen. Also da muss ich weggucken.
Ja, das kann ich mir
aber
nicht vorstellen.
Aber Julia, bist du da anders als Wendy und fühlst positiv mit den Menschen mit oder tut dir das leid oder ist es Fremdscham? Also bei mir ist es immer eine Mischung aus allem irgendwie.
Teilweise hält sich das Mitleid da in Grenzen, weil die Leute, ne, also manchmal sind das ja auch einfach unfassbar dämliche Sachen, die diese Leute da machen, wo man sich denken kann, okay, das wird wohl eher nicht klappen und dann habe ich auch nicht ganz viel Mitleid, aber ich kann es mir trotzdem nicht angucken, weil also natürlich, dass man dann trotzdem irgendwie mitfühlt, so was da passiert, ja.
Meine, manchmal sind Menschen halt einfach dämlich so und ich denke mir dann auch immer so, keine Ahnung, du hast es doch echt verdient, aber gleichzeitig, natürlich tut es doch einfach weh und es ist jetzt nicht so schön drüber zu lachen irgendwie, dass jemand sich verletzt hat, aber es ist halt auch so, warum bist du auf so eine dämliche Idee gekommen? Cutie, warum musstest du unbedingt das doch mit der Hantel einbauen?
So. Keine Ahnung, ja, das war in dem Moment sehr dumm, danach habe ich mir das auch gedacht, weil ich bin immer mega besorgt gewesen um meine Zähne schon, ne, also mir ist als Kind als Kind bin ich auch mal auf so einer Wackelbrücke auf dem Spielplatz ausgerutscht, ne? Und da bin ich auch volle Kanne, wirklich meine Zähne habe ich dann ins Holz gebissen, weil ich dann an diese Halterung draufgefallen bin. Also meine Zähne haben echt schon viel mitgemacht und ich habe zum Glück auch relativ gutes Gewissen, aber ich war immer sehr bedacht darauf. Und einmal habe ich mir auch getrunken beim Konzert. Und in dem Moment, wo ich gerade eine Bierflasche im Mund habe, rammelt mich irgendein Vollpfosten an und dann zerteilt's meinen Schneidezahn, aber von innen. Ne? Also der ist dünner. Also ein Schneidezahn ist dünner als der andere, da ist ein Stück abgebrochen. Also da sind immer schon so Sachen passiert. Ich war die ganze Zeit immer eigentlich so voll bedacht, aber ich habe, nee, in dem Moment war ich übermütig. Ja, manchmal hat man es auch ein bisschen verdient, aber es gab da ja auch immer so hier Ups, die Pannenshow und so, und dann haben die das ja, naja.
Ja, ich habe das so geguckt,
ja. Ja, mit so übelst schlechten Einsendungen. Ja, 1995, verwackelte Videokamera, es ist egal, wir nehmen alles, alles, was irgendwo noch auftaucht.
Also wenn da was, wenn da was mit Tieren ist, das finde ich immer lustig.
Ja, aber Tierfails.
Beste. Ja, das stimmt, Tierfails sind sehr gut.
Also Tierfails muss ich auch sagen, ich denke mir mal, ich habe ja drei Ratten, oh Gott, ich habe eine unterschlagen, sorry Kind, ich habe dich auch gern, drei Ratten, und das ist einfach so geil, wo ich denke, ich werde immer nur die Kamera draufhalten, weil teilweise einfach die rennen so, ich habe so Parkettboden, ne, und dann rennen die so über den Parkett und dann rutschen die so und dann so einfach so gegen mein Bett oder sowas, so gegen den Bettpfosten.
Ja, das passiert bei meinen Katzen auch, also wenn die hier wieder ihr Derby durch den Flur fabrizieren, dann kann das auch passieren. Mal so gegen Tür rutschen oder so.
Ja, und ich meine, es ist irgendwie niedlich, aber es ist auch so, oh Mensch, du bist so doof. Ja, auf jeden Fall so, ne? Aber ja, zum Scheitern auf jeden Fall, dann würde ich vielleicht gleich mal, also meins raus sein, mein größtes Scheitern auf jeden Fall, aber bevor ich zu meinem größten Scheitern komme, komme ich zu mal so Kleinigkeiten, ne? Also gerade irgendwie bei Zähne denke ich halt gerade dran, ne? Also ich hatte zum Beispiel auch so eine relativ große Füllung gekriegt, also das war auch eine Wurzelbehandlung, und ich kriege jetzt auch Kronen und sowas, die meine Zahnzusatzversicherung zu 100% übernimmt. Ich will das kurz hier sagen, weil wir haben auch mal in einer Folge über Zahnzusatzversicherung geredet. Hat sich gelohnt. 2.100 Euro übernimmt meine Zahnzusatzversicherung. Just say.
Das ist so krass. Wir sind ja auch bei derselben, also wir machen ja keine Werbung, weil dieser Podcast ist was ganz Besonderes. Wir kriegen von niemand Geld, von gar niemand, weder von BookBeat noch von irgendeiner Versicherung oder so. Das machen wir alles gratis. Deswegen nennen wir jetzt diese gute Versicherung nicht, wo Wendy und ich sind, aber wir sind bei derselben.
Genau.
Und die habe ich auch abgeschlossen nach meinem Unfall. Also das war auch mein, oh Gott,
ja, siehst du?
Weißt du, wenn ich Implantat brauche.
Nur empfehlenswert. Ja, von daher richtig gut. Aber genau, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe diese Füllung da quasi schon relativ lange, weil wir erstmal noch ein paar andere Sachen machen wollten, bevor wir die Kronen machen. So. Und dann habe ich einfach mal, das war irgendwann letztes Jahr, glaube ich, oder so, oder vorletztes Jahr, und ich habe so ein Kinder-Country gegessen. Und ich habe einfach auf diesen, da sind ja halt so kleine, was ist denn da drin, so Cereal-Zeug, keine Ahnung, so kleine Nüsschen, was weiß ich, wie man das nennt. Und auf einmal habe ich genau auf so ein Ding gebissen und dann hat es mir echt irgendwie so die Hälfte des Zahnes mir weggebrochen.
Was?
So, was? Fuck, ja.
Kinder-Country hat deinen Zahn kaputt gemacht.
Ja, genau. Also das Ding ist, wie gesagt, das war ja eine Füllung. Das war ja nicht mein richtiger Zahn, der da weggebrochen ist, sondern diese Füllung quasi, die ja überkront werden muss, genau deswegen, damit solche Dinge nicht passieren. Naja, und dann bin ich halt irgendwie zu einer Zahnärztin, die hat es halt wieder gefüllt, die hat gesagt, so, sie haben Glück gehabt, dass es so gebrochen ist, hätte auch bescheuerter splittern können oder so, dann hätten sie den Zahn vergessen können, da hätten sie auch keine Krone mehr drauf basteln können. Von daher, Glück gehabt, so, ne, Glück im Unglück. Das war so zum Thema Zähne. Mein grundlegendes Scheitern besteht auch in Pflanzen, weil du auch vorhin Pflanzen angesprochen hast. Ist so, ich war ja immer so, ich habe keinen grünen Daumen. Ne? Meine Mutter im Gegensatz so, krasser grüner Daumen. Die hätte eigentlich Gärtnerin werden sollen in einem anderen Leben. Und also bei mir stirbt halt jede Pflanze. Aber ich war so, komm, das ändert sich heute. So, ich will jetzt einen Haufen Pflanzen gekauft irgendwie im letzten Jahr. Und ja, dann kam Corona und jetzt sind ungefähr alle meine Pflanzen gestorben. Und ich bin so, wow, ein Jahr haben wir durchgehalten. Und jetzt ist es einfach wieder wie immer. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiterhin versuchen, mir Pflanzen zu besorgen und sie nicht sterben zu lassen. Und jetzt zu meinem auf jeden Fall größten Scheitern. Es sind alles so körperliche Verletzungen vor allen Dingen. Und das war, also zudem, man muss sagen, ich war als Kind eine Person, die wirklich so jeden Scheiß gemacht hat, im Sinne von auf Bäume klettern, bla, immer nur so Bullshit irgendwie, wo du dich auf jeden Fall verletzen kannst. Ich habe mich von tausendmal von irgendwelchen Bäumen gefallen oder irgendwas. Ich habe mir nie etwas gebrochen. Das höchste der Gefühle war, dass ich mir mal beim Judo, als ich eine Zeit lang Judo gemacht habe, habe ich mir mal den Daumen angebrochen. Aber das war ja Pipifax, so, ne? Aber nie was Schlimmeres passiert. Dann habe ich Kickboxen gemacht für 5 Jahre im Leistungssport, so, ne? Und du würdest sagen, also du würdest denken, dass du ja im Kickboxen verschiedenartigste Sachen machen könntest, wo du dich verletzen könntest. Ja, nicht ich. So, woran habe ich mich verletzt? Richtig dumm nämlich. Wir haben so einen Parcours gemacht. Also so mit, du musst so rennen, über Dinge drüber klettern, über Dinge drüber springen, irgendwelche Liegestütze machen, bla, sowas, ne? Und ich hatte immer Samstag Vormittagstraining. Muss man sich überlegen, ich bin früh um 8 samstags zum Training gefahren als Teenager. Niemals würde ich das heute tun. Ja, crazy shit, oder? Aber das war immer so, da musste ich hin. Und da hatten wir, immer lief das so ab, dass wir erst so 5 Kilometer gerannt sind. 5 fucking Kilometer. Ich könnte heute keine 5 Kilometer mehr rennen, aber damals habe ich das jeden Samstag gemacht. Abgefahren so. Und danach war noch Training. Also das war Rennen und dann hatten wir noch 3 Stunden Training danach. AKA, nach den 5 Kilometern warst du eigentlich schon so am Sterben und hast dann trotzdem nochmal 3 Stunden Training drangehangen. Und in diesem Training haben wir halt zur nochmal Erwärmung, weil man scheinbar nach 5 Kilometern noch nicht warm genug ist, so einen Parcours gemacht. Und ja, da war halt so ein Hocker, so diese Sporthocker, die es so in jeder Sporthalle einfach immer gab, so. Und da sollte man mit geschlossenen Beinen drüber springen. Ja, was mache ich? Ich renne auf diesen Hocker zu, bin wie gesagt vielleicht schon ein bisschen fertig. Und während ich abspringe, denke ich mir so, ich glaube, das schaffst du nicht. Ah, fuck, nee, ich glaube, du bist blöd abgesprungen, du bist nicht zu weit gesprungen, du hast nicht genug Kraft reingelegt. Und dann habe ich gezweifelt. Blödeste Sache der Welt. Niemals zweifeln, wenn du schon dabei bist. Blöde Idee. Und bin dann halt irgendwie so, ne, hab dann versucht so zu vermeiden, während ich aber schon im Sprung war. Und dann bin ich richtig blöd gelandet und bin umgeknickt. So. Und bin halt so richtig so aus dem Sprung umgeknickt. Und hab mir dann ein Bänderriss zugezogen in meinem rechten Fuß. Und also in meinem Fußgelenk. Und ja, dann war ich relativ lange krankgeschrieben, musste Gips tragen. Ich hatte die Schmerzen meines Lebens. Ich habe danach auch gehört, dass Brüche im Normalfall nicht so schmerzhaft sind wie Bänderrisse. Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also das waren, ich glaube, ich hatte nie wieder vergleichbare Schmerzen in meinem Leben. Problem war auch, dass ich so eine Fußbandage getragen habe, wie man das beim Kickboxen macht, zur Stabilisation. Die musste ja jetzt irgendwie ab. Und aus irgendeinem Grund war ich in dem Moment scheinbar so delusional, dass ich so war so, nein, ihr dürft die nicht zerstören. Die hat 10 Euro gekostet, ne? Aber ich war so trotzdem so, ihr dürft die nicht zerstören. So.
Ich liebe sie.
Richtig.
Sie ist mein Glücksbringer.
Ja, voll. Das ging einfach nicht. Da war Schweiß von 4 Jahren dran, weißt du? So, ich war so, nee, das geht nicht. Und das heißt, die mussten diese Fußbandage von diesem Fuß runterziehen. Würde ich Leuten auch etwas, was ich gelernt habe, macht es nicht. Schneid's einfach auf, weil das macht Schmerzen nur noch viel schlimmer. So. Mhm. Aber es war furchtbar. Ja, genau, dann wurde ich von meiner Mutter abgeholt. Dann hieß es so, ja, warte mal vielleicht noch ein bisschen ab, bis du zum Arzt gehst. Vielleicht ist noch nicht so schlimm. Ja, ist schlimmer geworden die nächsten Tage, musste zum Arzt. Und auch im Scheitern wieder Glück gehabt, weil ich scheinbar so ein Glückshase bin. Ich gehe dahin zum Röntgen, ne? So beim Orthopäden. Und der war so, müssen wir mal gucken. So, ich werde geröntgt und dann ist so, naja, wir müssen jetzt nochmal, meinte diese Röntgenassistentin, ihren Fuß in so ein Foltergerät einspannen, was quasi den, wie sagt man, das Gelenk so öffnet, damit man das wirklich sehen kann, ne? Die Bänder. Und ich war so, okay, das klingt irgendwie scheiße. Und sie war so, also wir könnten dir eine Spritze geben, so gegen Schmerzen, so just in case. Viele Leute machen das, weil es halt schon sehr schmerzhaft. Ich so, ich überleg's mir nochmal. Geh raus zu meiner Mom. Meine Mom so, oh ja, das wurde bei mir auch schon mal gemacht, Schmerzen meines Lebens. Ich so, ja, nee, aber ich war so hart im Nehmen, war so, komm, ich zieh das jetzt durch. Ding war, ich wurde eingespannt und ich hatte keine Schmerzen. Und ich sitze da und diese Röntgenassistent war so, ja, ich beeile mich ganz schnell, das Foto zu machen. Ich so, alles gut, ich habe keine Schmerzen, ich merke nichts. Und sie so, oh. Ich so, ist das was Schlechtes? Und sie so, möglich. So. Naja, dann haben sie sich das Röntgenbild angeguckt und ich hatte arsch viel Glück, weil es war nicht komplett durchgerissen, aber es hing wirklich nur noch so an einem Zipfel. Jetzt kann man darüber argumentieren, dass manche sagen, ja, wäre besser, wenn es durchgerissen wäre, weil so ist es quasi eine sehr starke Überdehnung mit Anriss. Wo viele sagen, das ist zwar beschissener, aber was aber trotzdem dazu geführt hat, dass ich keine OP brauchte, weil wäre es durch gewesen, hätte ich eine OP gebraucht. So, keine OP gehabt, 7 Wochen Gips getragen, 9 Wochen krankgeschrieben, total aus dem Training raus, danach nie wieder richtig ins Training reingekommen, mit Kickboxen aufgehört. So, das war die Geschichte meines Scheiterns, sonst wäre ich jetzt vielleicht irgendwie deutsche Meisterin im Kickboxen, stattdessen bin ich das nicht.
Boah, du hast, so du hast das. Einfach dass deine Sportlerinnenkarriere an diesen Hocker verloren.
Ja, hab ich. So, seitdem springe ich übrigens nicht mehr über Hocker. Und wichtigste Lektion daraus, die sich auch, als ich dann Roller Derby mit der lieben Cutie gespielt habe, nochmal bewahrheitet hat, wo ich mich ja auch verletzt hatte, bloß nicht ganz so scheiße. Da war das Gleiche. Ich bin gesprungen, bin gefallen, weil ich gezweifelt habe. Also, wenn du zweifelst, während du dabei bist, ja, entweder entscheidest du dich, es dann nicht zu tun. Und wenn du es tust, trotzdem, dann versuch einfach nicht dran zu denken, dass du es nicht schaffen könntest. Weil wenn du glaubst, irgendwas läuft hier schief, dann wirst du auf jeden Fall falsch aufkommen. 100%. Hat sich in 100% meiner Fälle auf jeden Fall bestätigt. Hab mich zweimal verletzt in den zwei Momenten meines Lebens, in denen ich gezweifelt habe. Seitdem zweifle ich nicht mehr und wenn ich zweifle, mache ich es einfach nicht. There you go.
Ja, das sind ja auch diese berühmten Situationen, die man im Schulsport immer erlebt hat. Ne? Man muss auf diesen Bock zurennen oder man muss auf diesen Stab zurennen, wenn man einen Hochsprung macht. Und da muss ich jetzt echt gerade da oft daran denken, weil das waren ganz viele Situationen, wo man ja ganz oft in diese Situation kommt, ne? Man rennt und denkt, schaff ich und dann fail. Mhm. Ne? Also da haben auch viele dann immer abgebremst oder sind dann wieder weiter, also so vorbeigerannt oder so. Mhm. Muss ich auch oft daran denken. Das war, habt ihr jemals geschafft, jemals in eurer Schulsportkarriere über diesen fucking Stab quasi, also wie es die richtigen SportlerInnen machen, rüber zu springen.
Den Flop.
Ja, genau, Flop. Das andere war die Schere, oder?
Weil, ja, genau, Schere war das eine und das andere war Flop und du konntest halt auch gerade drüber springen. Das Ding ist, ich war richtig gut im Hochsprung, ich war richtig mies im Weitsprung, aber im Hochsprung war ich richtig gut und ich habe fast den Schulrekord gebrochen, mit Flop da drüber zu springen.
Und Julia, hast du es geschafft?
Ich hasse Sport, ne? Also das nur mal vorweg. Und Bundesjugendspiele waren also der Horror. Ich war meistens auch so schlecht, dass ich noch nicht mal Ehrenurkunde gekriegt habe. Noch nicht mal die habe ich gekriegt.
Oh nein!
aber das war okay. Also, aber ich bin da drüber gesprungen. Ich weiß nicht mehr genau, wie hoch es war, aber ich habe es geschafft, ja. Das ist immer
sehr gut.
Also ich hab den Flop habe ich nie geschafft. Ich muss wirklich Schere, das konnte ich relativ hoch auf sogar. Aber ich habe diese Drehung habe ich niemals wirklich bis heute. Ich wenn wieder die Sporthallen aufmachen, hole ich dieses Kindheitstrauma nach und dann springe ich irgendwie über den Flop rüber.
Voll, komm, ich trainiere dich. So, ich kann das und du wirst es auch hinkriegen. Ich bin mir ganz sicher. Du darfst nur nie zweifeln.
Wäre du dich drehst für den Flop. Das sind traurige, scheiternde Geschichten auf jeden Fall. Wendy ist Enemy Hocker. Julia, hast du auch noch was Aufmunterndes für uns heute?
Ja, aber ja, ich hab ein bisschen überlegt, auch, also ich habe diverse Sachen auf Lager. Aber ich glaube, die schlimmste, die ist mir gerade eben erst so spontan tatsächlich eingefallen, weil man verdrängt sowas ja auch ganz gerne. Mhm. Ich war mal vor, das war 99, ich war zarte Anfang 20 und damals gab es noch diese Fernsehshow Risiko im ZDF. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das war ein bisschen der große Preisverschnitt, wo so Kandidaten waren und jeder hatte so sein eigenes Spezialthema. Mhm. Ich habe damals irgendwie, in dem Studium habe ich im Callcenter gearbeitet und war damals halt mega Depeche Mode-Fan. Und ein Arbeitskollege von mir halt auch. Und er meinte, ja, hier, die suchen da irgendwie Kandidaten für so eine Fernsehshow und so. Und ja, willst du die nicht auch bewerben? Und ich so, ja, klar, ne, mach ich. Und denn letztendlich musste ich dann da irgendwie zwei, drei so Durchgänge durchlaufen und dann haben sie mich tatsächlich genommen. Und die wurde damals von Kai Böcking moderiert, mein Held von Formel 1 damals. Aha. Und ich da halt hin, ne? Und man musste sich dann entsprechend natürlich auch vorbereiten und die Fragenschreiber da, die haben dann da... Da musste man halt so eine Bücherliste abgeben und dann haben die daraus irgendwie sich die Fragen geholt. Und erste Show, also erste Sendung, lief super, war alles top. Ich war irgendwie, ich habe sogar diese Allgemeinwissensrate-Runde habe ich gewonnen. Ich war auch war ganz begeistert, habe mich schon auf den nächsten Tag gefreut, aber irgendwie war der Abend dann auch schon so kacke. Ich hatte irgendwie kaum geschlafen, weil ich mich mit meinem damaligen Freund irgendwie bis in die Nacht gestritten hatte, dann hatte ich noch die glorreiche Idee, mir irgendwie morgens noch vor der Aufzeichnung, komm, machst du dir noch so ein bisschen lila Tönung drauf, sieht doch bestimmt super aus. Ja, war irgendwie alles lila, nichts lila außer meiner Kopfhaut. Und die Maskenbildnerin hat sich gefreut, nicht. Und so war das halt. Und dann die zweite Runde war dann ja etwas weniger ruhmreich. Und ich bin dann halt an einer Frage gescheitert, die wirklich, also das war so bescheuert und also ich werde, also ich, wie soll ich sagen, es ist mir nicht so angenehm. Ich war ja voll der Fan, weißt du, so, ne? Und es ging irgendwie darum, welcher Song der letzte Song auf dem Album Speak and Spell ist und was die wohl auch immer zuletzt bei den Konzerten spielen, also zumindest damals, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Und ich hatte totales Blackout. Und wir hatten dann alle noch so eine Vorbesprechung, auch mit dem Kai Böcking selber und so. Und dann sagte der noch so, ja, wenn ihr was nicht wisst, dann überlegt erstmal einen Moment, nicht jetzt vorschnell irgendwas sagen. Und was habe ich gemacht? Ich habe vorschnell etwas gesagt. Und einfach die falsche Antwort gesagt. Und dann stand ich da so an diesem Pult und wurde dann quasi... dann das Licht ging dann irgendwie natürlich irgendwie von mir weg und dann wurde ich so quasi rausgefahren, so von der Bühne weggefahren. Das war wirklich, das war wirklich furchtbar. Es war schlimm, ein schlimmer Moment. Und ich habe dann, und vor allen Dingen das Geile war, dass die Antwort sogar schon in der Frage mit drin war. So, ich habe es bloß nicht gerafft, weil irgendwie die Antwort war halt just can't get enough und die Frage war dann irgendwie, Depeche Mode Fans können nie genug kriegen. Und ich habe das nicht gerafft, erst auf der Rückfahrt im Auto. Oh. Ich so, nein. Ja, und das wurde dann wohl auch, wie mir zugetragen wurde, danach in diversen Depeche Mode Foren heiß diskutiert. Und ich war natürlich irgendwie... wie soll man sagen, der dümmste Depeche Mode Fan der Welt irgendwie.
Oh Gott.
Das war wirklich, das war nicht so schön, ja.
Ja, da wurde ja noch richtig geschämt sozusagen.
Ja, voll, ja, auf jeden Fall. Ich habe hinterher noch irgendwann eine Bekannte, mit der mich unterhalten und die wusste das gar nicht, dass ich das war damals und dann irgendwie sind wir auf ein Gespräch drauf gekommen und sie meinte sie, ah, du warst das? Nein! Oh Gott, und das war einfach,
Gott, wie krass. Ja. Sie so, oh ja, da war damals die eine, die war übelst krass gewesen, hat die übelst abgelost. Und
ja,
so.
Ja, genau so.
Ja. Ich würde mir niemals die Haare tönen.
Ja, das war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm. Ja, das war so, es war ein ziemlich großer Fail, würde ich sagen.
Ja. Das kann ich gut verstehen. Also gerade wenn es auch um so Wissensfragen geht, ne? Also mir ist gerade noch was eingefallen. Ich würde das ganz kurz nur einschieben, ne? Für Leute, die das nicht wissen: Ich hätte fast mein Abitur nicht geschafft aufgrund meiner mündlichen Geografieprüfung. Meine Geografielehrerin, die auch meine Sportlehrerin war und wie ich vorhin ja schon benannt habe, war ich relativ gut im Sport. Das heißt, die mochte mich. Die hat mich bestehen lassen, weil ich hätte sonst mein Abitur nicht gekriegt. Und warum? Weil es um was richtig Dummes ging. Und zwar hatte ich das Thema Städte. Und dann, also wie ist das Städteentwicklung? So, ne? Also was gab es da so verschiedene Städtetypen und so, ne? Mittelalterliche Stadt, baba. So, nee, aber es gab so, also ich war schon richtig schlecht in Topografie auch, ne? Also dann zu zeigen, wo irgendein Fluss ist. Keine Ahnung, also frag mich nicht. Ich habe keinen Plan. Aber das Härteste war einfach, das war halt Städte. Und ich war so, ach scheiße. Also nicht, dass ich in irgendeinem Thema gut gewesen wäre in Geografie, aber gerade das. Und die Frage war, was für ein Typ Stadt denn Dresden wäre. Und als eine gebürtige Dresdnerin solltest du das eigentlich wissen. Für Leute, die das nicht wissen, Dresden ist eine mittelalterliche Stadt. Eine mittelalterliche Stadt ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Stadtmauer hat, was in Dresden die Brühsche Terrasse ist. Ja, für Leute, die das nicht wissen. So. Ich denke, das ist eine absolutistische Stadt, weil da gibt's ja irgendwie so ein was, wo alle Straßen so hinführen, was kompletter Bullshit ist. Ich habe das einfach gedacht, so, weil nee, jeder, der irgendwie in Dresden lebt, weiß, dass es Bullshit ist. Und ich so, naja, und hat ja auch keine Stadtmauer. Die Brühlsche Terrasse, weißt du, das ist so, jeder, der irgendwann mal in Dresden war, war auf dieser Stadtmauer. Und ich so, Dresden hat keine Stadtmauer. Demzufolge war natürlich alles, was ich danach gesagt habe, komplett falsch. Und ich habe wirklich, mit 5 Punkten bestanden, meine Geografieprüfung.
Ist so geil. Ja, also als Dresden bekannte Wüstenstadt, da fließt auch kein Fluss.
Nee.
aber dieser,
das hätte auch ich sein können,
dieser,
ganz ehrlich.
Dieser Moment, wenn man checkt, dass man richtig Scheiße erzählt hat, ja? Also auch dein Abi-Moment oder Julias Liebe-Schmob-Moment, wenn man vielleicht sogar dann noch dieser Moment, oh Gott, weil, ne, wenn quasi sich alles lüftet, ja. Vorhang, dieser Vorhang, ja, immer so blind sein konnte, warum man das gesagt oder getan hat, das ist echt ein krasses Gefühl. Das ist wirklich schon, wie man jemand mit einem Zaunfall kommt, da einen nochmal schlägt. Also ich muss aber echt sagen, Julias Story, weil sie auch diesen krassen Fame-Modus hat, mit dieser Fernsehsendung, ist echt richtig gut. Also auch, ich verstehe, dass man sich dafür schämt, würde ich auch, aber die ist wirklich erzählenswert. Also es ist eine gute Party-Story auf jeden Fall. Danke, dass du die mit uns in diesem Podcast hier geteilt hast. Und
ja, immer gerne.
Also man muss wirklich auch dazu sagen, dass früher Menschen sehr, sehr, sehr viel Fernsehen geguckt haben. Ne? Also gerade diese Sendung, ich habe die selber auch nicht gesehen, aber ich kenne die auch aus Erzählungen. Und das war halt das Ding gewesen. Ne? Also das wäre so, wie wenn jetzt irgendein Video von jemand viral geht. Ne? Also das haben dann schon echt viele Leute mitgekriegt. So. Aber trotzdem krass, dass du da warst.
Ja, das Gute ist, das weiß jetzt eigentlich, also es kann jetzt niemand mehr sehen, weil, ne, also es gibt es halt nicht. Es gibt es halt nirgendwo, weil man kann es nicht gucken.
Das auch nicht super. Bei YouTube?
Ja, bin ich auch sehr dankbar für.
Hast du da eigentlich trotzdem irgendwas gewonnen? Also du hast ja gesagt, der Tag 1 lief gut oder gewinnt man erst am Ende irgendwas?
Nee, also man kriegt einen Trostpreis, und ich habe dann so 2 Wochen später einen 15-bändigen Brockhaus nach Hause geschickt.
Oh Gott, großartig. Alle so, boah, was können wir einem jungen Menschen schenken? Brockhaus, 15-bändig.
Ja, den hat ja jeder gekriegt, also, ne, von daher.
Ah, okay, oh, eine Kooperation mit Brockhaus.
Ja. Der hat, ich habe ihn auch erst letztes Jahr tatsächlich, habe ich das entsorgt, weil, also, ne, er hat mich natürlich auch immer an Schmarrn erinnert und irgendwann habe ich jetzt gedacht, nee, weg damit. So.
Ja, ihn, besser ist
der,
das.
Der gute Brockhaus. Okay.
Ja.
Ihr da draußen, vielleicht habt ihr auch Geschichten eures persönlichen Scheiterns. Wir freuen uns, wenn ihr wie immer sehr nicht rege mit uns in Kontakt tritt. Wir sind ein bisschen besser auf Instagram geworden, aber ihr könnt auch auf unsere E-Mail-Adresse schreiben, besserwarschon@gmx.de. Habe ich mitgekriegt, machen alle großen Podcasts, Wendy. Die haben alle eine eigene E-Mail-Adresse. Und da sagen die auch immer, die sollen Leute wichtige Sachen hinschicken.
Ja, auf jeden Fall hast du sehr gut mitbekommen. Und natürlich wollen wir uns anlehnen und in Reihe stellen irgendwie der ganzen großen Podcast, weil wir werden das sicherlich auch sein. Wenn ihr uns weiterempfehlt, natürlich so, das ist schon hilfreich. Und an der Stelle noch zum Thema Scheitern wollte ich noch sagen, dass ich das auch wichtig finde zu betonen, dass so Scheitern ist schon Kacke. Ne? Fühlt sich echt scheiße an, so. I'm not gonna lie. Aber Scheitern gehört zum Leben dazu und ist auch super wichtig, dass wir scheitern. Und ja, vielleicht lese ich gerade ein Selbsthilfebuch, aber ich habe darin auf jeden Fall gelernt, dass Scheitern, ich habe das empfohlen, ne? Das ist The Subtle Art of Not Giving a Fuck. So hatte ich ja schon mal empfohlen in einem der letzten Podcasts. Und das Ding ist halt, dass wenn in unserem Leben immer alles glatt läuft und wir immer alles schaffen, was wir machen, dann haben wir auch, müssen wir nicht lernen, auch etwas zu ändern und uns zu entwickeln. Und das heißt, Scheitern ist von der Natur vorgesehen, damit wir quasi uns immer weiterentwickeln. Von daher, man muss das embracen, weißt du, man muss das Scheitern embracen und man kann das auch positiv sehen. Ne? Ich habe jetzt keine große Sportlerinnenkarriere in meinem Leben gemacht, aber hätte ich weiter Kickboxen gemacht, hätte ich wahrscheinlich erstens nie so zur Musik gefunden, wie ich es getan habe und wahrscheinlich hätte ich nie angefangen, Roller Derby zu spielen. Von daher, hatte auch Vorteile.
Ich sehe das auch genauso. Also ich finde auch einfach, also so richtig scheitern, klar, in dem Moment ist es immer doof, aber ich finde, dass man immer dran wächst.
Ja.
Und also es ist so. Also bei mir, also ich empfinde das jedenfalls so. Also, und wenn einem irgendwie dann das Schicksal, wie bei dir zum Beispiel, ja auch irgendwie sagen will, nee, vielleicht lässt du das mal lieber sein mit dem Sport, so, dann ist das ja vielleicht auch einfach so ein Wink.
Ja. Dann. Denke ich auch. So, von daher muss man, alles hat immer seine positiven und negativen Seiten. Außer Corona. Das hat nur negative Seiten. Nein, auch diese Situation, an der wächst man auch. Auch wenn man es nicht will. Aber gehört irgendwie leider dazu.
Ja. Ich fand, das war ein gutes Schlusswort, gutes Schlussplädoyer zu diesem negativ-positiven Thema. Und ich mache jetzt mal eine smarte geschmeidige Überleitung. Julias Stimme habt ihr jetzt ja schon wunderbar lauschen können. Und jetzt richten wir auch mal den Fokus bisschen nicht nur auf ihre Stimme, sondern auch auf die Person. Wendy hat es schon kurz angeteasert, dass Julia wunderbare Sachen mit Polaroid-Fotos macht. Und wir haben natürlich Fragen.
Ja.
Und Wendy, willst du vielleicht mal losschießen mit unseren wunderbaren professionellen Fragen?
Natürlich, auf jeden Fall. Was mich als allererstes und wahrscheinlich auch die Leute, die zuhören, interessieren würde, ist auch, wenn du kurz was dazu erzählen könntest, wie du dazu gekommen bist, Polaroid zu fotografieren. So, gab es da irgendwie ein Ereignis? Wie hast du dazu gefunden? Wie hast du davon gehört? Wie hat sich das so entwickelt?
Ja, also eigentlich ist es eine ganz schöne Geschichte. Also klar, Polaroid kennt man natürlich irgendwie immer schon so. Aber ich habe auch immer gerne Fotos gemacht so, aber nie so, also mit Polaroid irgendwie ist das so, trotzdem so ein bisschen irgendwie vorübergegangen so. Und ich habe ja eigentlich auch eher immer Musik gemacht. Also das war eigentlich immer schon seit ich Kind bin halt so mein Ding, so mit Klavier, Gitarre, Chor, Orchester, Band, so war der Werdegang. Und ich war dann 2007 bin ich dann zu der Band Chandine gestoßen. Die gibt es halt auch schon ewig, aber ich fand die halt immer toll und irgendwann haben die sich aufgelöst und dann hat der Bandgründer sich überlegt, ich belebe die Band jetzt wieder und frag mal die Julia, ob sie singen will. Und das war natürlich mega. So, jedenfalls, er hatte dann damals irgendwie Connections zu so einem Typen aus den USA, Mike Brown, ich glaube, also von Livewire Synthesizer, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so modulare, völlig abgespacede Dinger. Und ich bin dann für ein Wochenende dann nach Weimar gefahren, dann haben wir die Songs aufgenommen und Mike war auch da, der war aus den USA irgendwie da, weil, glaube ich, irgendwie vorher oder nachher war irgendwie Musikmesse und so. Und der war halt irgendwie, ich wusste nicht, was der so macht und was der so für ein Background hat. Der war halt gefühlt für mich irgendwie alt so, war aber irgendwie cool und war nett und war hat super viel Spaß gemacht und ich habe irgendwie hinterher erst gerafft, was der überhaupt macht mit seinen Synthesizern und wen der alles kennt. Und der kannte halt, hatte halt auch super guten Draht zu dem Anthony Gonzalez von MAT3. So, und der benutzt die Dinger auch und dessen damalige Freundin oder Ex-Freundin, die Französin ist, die macht Polaroids. Und die hat dann irgendwie, also Mai kannte die dann natürlich auch und hat die dann gefragt, ob die nicht ein Video machen würde für uns. Und weil die auch so mit so Super 8 und so Sachen gemacht hat. Und das hat sie dann auch gemacht. Und das ist auch wirklich super schön geworden. Das ist zu Welcome the Still, falls sich das irgendjemand angucken möchte. Und da habe ich mich ein bisschen mit ihr beschäftigt und mit dem, was sie so macht und bin dann auf ihre Polaroids gestoßen und war halt total hin und weg, und weil ich sowas vorher noch nie so gesehen hatte, weil die Filme teilweise auch so ein bisschen abgelaufen waren und sie da halt auch wahnsinnig kreative Sachen mitgemacht hat und auch sehr, sehr emotionale Bilder mitgemacht hat und sehr auch so... ja, intim. Also sie hat auch viele Selbstporträts gemacht. Und und das hat mich halt so begeistert, dass ich mir dann irgendwann auch so eine Kamera gekauft habe. Und damit ging das dann irgendwann los.
Cool. Das ist echt eine schöne Geschichte. Auf jeden Fall. Voll cool. Und was hast du dir damals für eine Kamera dann als erstes geholt quasi?
Also man sagt ja, das auch schon mal so als Tipp, man soll sich erstmal so eine günstigere Kamera holen. Also eher so ein, es gibt ja diese viele alten Kameras, es gibt natürlich mittlerweile auch neue Kameras, aber also die günstigste Methode ist eigentlich, sich so ein Plastikding zu holen, so aus den 90ern oder so, sind die man so aufklappen kann. Die kriegt man irgendwie schon für 20, 30 Euro irgendwie bei eBay. Aber nein, ich musste mir natürlich direkt diese Spiegelreflex holen, diese SX70. Und bin damit natürlich nicht so klar gekommen am Anfang. Und irgendwie der Film war damals halt auch echt scheiße. Also es war so, dass Polaroid 2008 sind die pleite gegangen und es hieß dann, okay, die machen dicht, es gibt keinen Polaroid-Film mehr. Und da gibt es übrigens einen super, super schönen Film zu, der heißt Time Zero, kann ich sehr empfehlen. Und irgendwann hat dann halt so ein Typ aus Österreich dann das letzte Werk gekauft in Holland. Und daraus ist dann The Impossible Project entstanden. Die haben dann quasi den Film komplett wieder neu gemacht, mit ganz neuen Chemikalien. Und daher war der anfangs erstmal nicht so besonders gut und relativ schwierig zu handeln. Und gerade für einen Anfänger eigentlich, ja, eigentlich nicht benutzbar.
Ja. Aber ich muss gerade ganz kurz was reinfragen, was mich beschäftigt. Ich habe mal das Gerücht gehört, dass Polaroid auch nie bekannt gegeben hat, wie sich diese Filme zusammengesetzt haben. Stimmt das? Also weißt du das?
Also bekannt gegeben, also ich weiß, dass diese Nachfolgefirma, also Impossible Project, dass die schon wussten, weil also was da drin war, weil die Leute, die dann da mit das aufgebaut haben, Impossible Project, waren ja die gleichen wie bei Polaroid.
Ah, es
waren
so,
dass
okay.
Die Chemikalien, die da benutzt wurden, die waren dann irgendwann teilweise verboten, weil die so umweltschädlich waren oder auch weil die Firmen, die dann nicht mehr hergestellt, oder die Firmen waren dann Konkurs, die Zulieferer quasi, weil dann irgendwie nur Polaroid die abgenommen hatte und dann... Dann gab es das halt nicht mehr.
Okay,
und
so, also,
und deswegen musste das halt nochmal komplett neu gemacht werden.
Ah, alles klar. Also aufgrund von, das Know-how war da, aber die Voraussetzungen waren nicht mehr dieselben. Ah, okay, interessant. Ja, weil es war wirklich eine riesige Firma eigentlich, ne? Damals.
Ja. Ja, aber also ich habe noch ein paar Bücher im Regal, die wollte ich mir auf jeden Fall nochmal irgendwie durchackern, über wie das damals so passiert ist, dass das Polaroid so bergab, da ging es irgendwie dann natürlich, irgendwann ging es halt bergab, ne? Die Leute wollten natürlich auch immer mehr digital fotografieren und die Filme waren ja auch teuer und so, aber ne, irgendwie haben die natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, den Zug verpasst, dass das so ein bisschen am Leben zu erhalten, ne? So wie Fuji zum Beispiel, also mit Instax, die da hat es ja funktioniert.
Das stimmt. Also das finde ich auf jeden Fall auch nochmal cool, die Geschichte zu hören. Also ich habe mich ja, so eine Kamera für 20 Euro von eBay aus den 90ern. So, genau so eine Kamera habe ich mir auch irgendwie vor vielen Jahren auch zugelegt. Und ich hatte halt damals ja gar keine Ahnung. So, und ich kann mich halt auch erinnern, ne, so vielleicht auch so als kleiner Kontext, woher Julia und ich uns nämlich eigentlich kennen. So, ne? Ist ja auch, wir kennen uns ja durch die Musik. Und ich habe für eine Band, in der du gespielt hattest, Sea Surfer, ja auch eingesungen. Genau, und da hatte Julia auch mitgesungen. Das war super cool. Und da haben wir uns kennengelernt. Und da hattest du mir damals einen Film geschenkt, einen Polaroid-Film, genau, und das war schon Impossible, ne? Das war, glaube ich, sogar schon ein Impossible-Film.
Das war,
genau. Und das war halt super cool, so, ne? Und ich habe den dann halt auch, ich bin gar nicht klargekommen mit dem Film, so, weiß ich noch, so, der hat sich gar nicht so richtig entwickelt, ich war so, hä, ist doch alles falsch, so, aber ich hab mich trotzdem voll gefreut gehabt, so, ein paar Bilder sind geworden und andere nicht, so, ne? Aber das ist ja mal so das Ding auch, so bei diesen Filmen, die so ein bisschen abgelaufen sind oder anders oder so, ne, das ist dann halt auch so ein bisschen Glück sozusagen. Und ich hatte aber richtig viel Spaß und das hat es auch nochmal so für mich nochmal so aufgelebt, weil ich hatte diese Kamera hier liegen und hab, die Filme waren halt teuer und ich war so, okay, und ich hatte damals noch nicht so viel Geld verdient und so. Und dann habe ich mich halt voll gefreut und dann hat es für mich wieder so aufgelebt, so, ne? Also das fand ich irgendwie auch sehr cool. Also jetzt wisst ihr auch, woher Julia und ich uns kennen. Und was ich ja auch so toll finde, ist, dass Julia hat ja schon ab und zu mal Fotos von mir oder von meiner Band gemacht mit Polaroid, was ich auch super toll finde. Und genau, und mich würde auch noch mal so interessieren, du hast gesagt, du hast dir dann gleich quasi so eine Spiegelreflex-Polaroid quasi geholt. Ist das die du immer noch benutzt oder hast du seitdem dann mal eine neue oder hast du verschiedene Kameras? So, was nutzt du so?
Also die habe ich nicht mehr, weil ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwann irgendwie hat die nicht so richtig gut funktioniert. Auf jeden Fall, ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen peinlich, aber ich habe bestimmt so 5, 6 oder so davon, von diesen Spiegelreflex-Dingern. Wow. Ja, ne, wie das halt so ist, so dieses Gear Acquisition Syndrome, ne? Genau, auf jeden Fall, ja, also ich benutze immer noch, also diese gleiche Richtung halt, also diese Spiegelreflex-Kamera quasi, aber es gibt halt von so einer Firma in Hongkong, glaube ich, Mint heißen die. Die haben quasi diese alten Spiegelreflex-Polaroids und reparieren die, machen die wieder fit und bauen die auch so ein bisschen um, so dass die quasi technisch noch so ein bisschen besser sind. Und so eine habe ich, mit der fotografiere ich eigentlich am liebsten. Ja, weil da kann man irgendwie auch die Belichtungszeit manuell einstellen und so. Das geht halt bei den anderen ja nicht.
Genau, da geht ja nur Foto, Punkt.
Ja, nee, Scharfstellen geht und hell-dunkel geht, aber das war's dann eigentlich auch schon. Ja, von daher war das für mich eigentlich schon auch super, weil ich eigentlich vom Fotografieren, also von diesem ganzen technischen Hintergrund, eigentlich gar keine Ahnung habe. Also ich habe mittlerweile ein bisschen mehr, aber als ich angefangen habe, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und von daher ist das eigentlich auch für Leute, die jetzt keine Ahnung von der Fotografie haben, ein super Medium, so, ne, weil man nicht viel Vorwissen braucht. Auf
jeden Fall. Was hast du so am Anfang angefangen so zu fotografieren? Was waren dann so deine allerersten Motive? Oder wie hast du dich so rangetastet, um auch so ein Ergebnis, rauszubekommen, was du so im Kopf vielleicht auch hattest?
Erstmal habe ich nur irgendwie so alles Mögliche an Quatsch fotografiert. Also Blumen im Garten oder so. Und dann waren wir irgendwann in so einem Park spazieren, habe ich dann die Kirschblüten da fotografiert und so. Also sowas irgendwie, also erstmal nur so, ohne jetzt groß ein Konzept zu haben. Aber ja, irgendwann, das fing dann an als mit Shandine, als wir dann ein neues Album gemacht haben und mein Bandkollege Harald dann meinte, ja, ey, lass uns doch da Polaroids für das Artwork machen. Und ich so, ja, okay. Und wir haben auch ein Video gedreht und hatten uns dann ein paar Sachen überlegt und da waren halt super viele Kiddies dabei und die waren alle ganz bunt angezogen und es war auch mega. Und das war natürlich perfekt einfach, um sich da so ein bisschen auszutoben. Und ja, da habe ich dann auch relativ viele Polaroids gemacht und das war cool. Und da bin ich dann auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, auch mehr so ein bisschen wirklich, nicht einfach irgendwas zu fotografieren, sondern ja, auch ein bisschen künstlerischer daran zu gehen. Na, das war so ein bisschen der Anstoß. Und dann bin ich halt irgendwie, dann bin ich in den Wald gegangen, hab da irgendwie diese bunten Rauchdinger angemacht und aber ich habe erstmal nicht mit Models fotografiert eigentlich, also bis auf diese eine Geschichte, aber das habe ich mich nicht so getraut, das kam dann auch erst später. Ja, so war es halt. Aber halt alles ein bisschen mehr so ins Surreale und so, das fand ich halt immer irgendwie schon cool, so ein bisschen abstrakt. Ja,
super cool. Ja. Noch eine Frage, die ich auf jeden Fall hätte, ist so, was würdest du jetzt auch, wo du schon jetzt ja länger auf jeden Fall auch fotografierst und super viel jetzt auch schon gemacht hast, ist auch so, was begeistert dich denn so bis heute an der Polaroid-Fotografie? Oder gibt es auch andere Fotografie, die du mittlerweile machst? Oder wie ist das?
Ja, also ich finde es immer noch super, es macht mir immer noch super viel Spaß. So. Im Moment ist es halt irgendwie ein bisschen doof, weil man kann nicht so richtig mit Models zum Beispiel shooten. Also ich habe jetzt zwar Skype-Shootings gemacht, das hat auch eine Weile Spaß gemacht, aber mittlerweile ist das auch so ein bisschen, irgendwie ist man das dann, ich möchte auch wieder mal was anderes machen. Und deswegen habe ich jetzt auch in letzter Zeit mal ein bisschen mehr mit so Kleinbildfilmen, halt einfach mit so normalem Film, sag ich jetzt mal, habe ich auch so ein bisschen mehr fotografiert, weil ich das eigentlich auch super spannend finde. Da hat man halt noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil es halt einfach viel mehr verschiedene Filme gibt und Kameras als für Polaroid. Und das ist jetzt einfach auch noch so ein neues Spielfeld. Ich würde auch irgendwann gerne mal meine Filme selber entwickeln und so. Und das, da wurschtel ich mich gerade so ein bisschen rein. Aber ja, so Polaroid finde ich definitiv immer noch so mein Steckenpferd. Und ich finde das einfach, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, einfach diese Textur auch von diesem Film. Weil wenn ich die dann einscanne und dann so reinzoome, dann mache ich halt so Staub weg und so, dann oder Katzenhaare, dann sieht man dann einfach, dass das so eine bestimmte Textur hat. Das ist alles so weich gezeichnet so und so soft und es hat einfach so eine bestimmte Atmosphäre und das, ja, das liebe ich einfach total, weil es einfach, ne, ich bin ja eher so ein Träumerle, ne, also ich finde das halt immer schön irgendwie, ich kann mich auch stundenlang irgendwie meinen Gedanken irgendwie so hingeben und deswegen, wenn ich Fotos mache, dann will ich so ein bisschen auch so aus der Realität raus und wenn ich dann diese Bilder hinterher sehe mit dieser weichen Optik, dann entführt mich das quasi immer direkt irgendwie in so ein bisschen so eine andere Welt.
Ja, ach, das ist voll schön.
Ich glaube, ja.
Ja, voll. Also ich merke gerade, wie ich so selber so ein bisschen träume. Und ich finde, du hast doch voll recht so. Also das ist halt auch, was ich immer so schön finde, ne? Wenn ich irgendwie meine Polaroids angucke, dann denke ich immer auch so, ja, das ist wie so, keine Ahnung, ich finde, das verzerrt halt auch so ein bisschen eigentlich die Realität so, ne? Weil es halt jetzt anders, wie wenn ich jetzt mit einer Digitalkamera fotografiere und alles irgendwie so, oder du versuchst mit einem Digitalfoto das abzubilden, was du siehst, sozusagen, ne? Und so, und bei Polaroid wird es ja immer so, wie so ein bisschen in sich bearbeitet, so, ne? Und es verzerrt halt so ein bisschen die Realität und es irgendwie ist es eine schönere Realität, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde auch gerne, manchmal in der Polaroids würde ich auch gerne wohnen, wenn ich könnte.
Ja.
Aber es ist auch immer so ein bisschen so ein Gefühl, so eine Nostalgie halt irgendwie auch, ne? Die da so ein bisschen mitschwingt, glaube ich, wenn man sich so ein Bild anguckt, weil es einen irgendwie so an früher erinnert, glaube ich auch.
Ja, also. Das stimmt. Also ich bin noch so jemand, ich habe tatsächlich auch diese Instax, also wo die so wieder Fame geworden sind, wo es die dann auch günstiger gab und vor allem die Bilder auch günstiger und diese kleinen Formate, da hatte ich mal eine geholt, da hatte ich lange ein Projekt gehabt, ich habe es fast 2 Jahre oder so gemacht, wo ich jeden Tag ein Foto gemacht habe, also ich hatte keinen künstlerischen Anspruch, sondern es war tatsächlich ein reiner Erinnerungsanspruch. Die eine Instax ist mir aber kaputt gegangen, weil Augen-Make-up-Entferner oder irgendwas ausgelaufen ist in der Tasche und es ist komplett reingelaufen und dann hatte ich mir auch die größere Version davon geholt und ich habe das wirklich gemacht, um auch wirklich zu erinnern und zu sammeln. Also gerade in diese digitalen Zeit, ich finde das sehr irre. Ich bewundere sehr Leute, die sich extrem in die Fotografie da so reinfallen lassen können, auch so dranbleiben können und so, weil man wirklich sehr, sehr, sehr schöne Sachen damit schaffen kann. Und gleichzeitig merke ich aber auch, wie durch diese ganzen Instagram-Sachen, diese Digitalfotografie, dass man auf jedem Handy mittlerweile sehr gut Fotos machen kann und auch wahnsinnig viel Bilder speichern kann. Ne? Also, dass ja dieses berühmte, du hast ein digitales Speichermedium und dann kommst du aus dem Urlaub wieder und musst dann aus 5000 Fotos aussortieren, obwohl davon sehr, sehr viele Bilder sehr, sehr ähnliche Motive zeigen. Und da wird einfach nur geknipst oder es wird dann krass bearbeitet nochmal und krass verstärkt. Und einfach bei der Polaroid-Fotografie muss man ja auch vor allem im Moment des Fotografierens, wie auch bei der manuellen Fotografie, ja erstmal mit den Gegebenheiten auch klarkommen. Ne? Und man kann natürlich nicht 5000 Shots von einer und derselben Sache machen. Das wäre ein bisschen finanzieller Ruin, würde ich jetzt mal behaupten. Was das Ganze aber wirklich schön macht, ja, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber digitale Fotos schaut man sich so selten an. Also ich misste manchmal meine WhatsApp-Bilder aus und dann haue ich das alles rüber auf meine Festplatte, meine externe und versuche so ein bisschen auszusortieren und jetzt ein bisschen was zu entwickeln, aber bei Polaroid-Fotos, also das habe ich immer sehr, sehr schön empfunden, du hast dann was da, du hast dann was in der Hand und du hast nicht erst dieses, okay, ich muss es jetzt wieder von da nach dort und vielleicht schaffe ich es mal zum Entwickeln oder auch nicht. Also irgendwann, weiß ich nicht, ich finde das halt irre, wenn man so Enkelkinder hätte und sagt, so, komm mal zu Oma, hier beschließt man meine alte Festplatte von früher an. Ja, ich zeig dir mal, voll. Oder? Also das ist so absurd irgendwie.
Ja, das stimmt, ja. Das ist so. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch einfach wirklich schön, dass auch, ich fand dieses Projekt, was du da gemacht hast, irgendwie mit den Fotos so cool, weil es ja auch immer, für mich auch so was Besonderes war, wenn ich nach Dresden gekommen bin und wir haben halt was unternommen an dem Tag und dann haben wir quasi so einmal so einen Moment festgehalten, irgendwie mit der Polaroid-Kamera, so fand ich halt irgendwie total schön. Und was ja auch eins meiner Lieblingsobjekte wahrscheinlich irgendwie, die ich besitze, ist diese Tasse, die du mir geschenkt hast, wo ja ein Bild so richtig schön oldschool so Tasse bedrucken lassen mit Bild. So finde ich halt sowieso schon mega geil. Und dann ist es ja dieses Polaroid-Foto irgendwie von dir und von Zoe und von mir, dieses Selfie, was wir gemacht haben. Und diese Tasse, ich liebe die echt über alles. Ich sehe die mir immer wieder an, denke so geil, das ist einfach auf einer Tasse ein Polaroid-Foto gedruckt. Ich finde es mega. So, also richtig, richtig schön. Und halt hast du mir auch immer mal so irgendwie zum Geburtstag oder so halt Polaroid-Fotos von dir geschickt, so, ne, wo du drauf bist. Und die sind so überall in meiner Wohnung so an so Stellen verteilt, so man die halt auch so sehen kann. Jedes Mal, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, dann ist da dieses Foto irgendwie von dir. Ich habe ein Polaroid-Foto von uns bei mir auf Arbeit, in meinem Büro quasi hängen. Und dann sehe ich das immer und freue mich halt. Und das ist halt, ich würde jetzt halt kein Digitalfoto ausdrucken und mir das dann irgendwo hinhängen oder so. Ne? Aber so ist es halt da. Und dann habe ich das gleich so griffbereit und sichtbar für mich. Und das finde ich richtig schön. So.
Ja.
Ich finde es sehr gut, dass ich dich beobachte permanent die ganze Zeit. Das finde ich sehr super.
Ja, ist so. Du bist hier überall. Ja.
Aber Julia, hast du das bei dir selber auch gemerkt? Wie ist denn da dein Verhältnis, da du dich ja viel mehr mit der Polaroid-Fotografie beschäftigt hast als wir? Hat sich da dein Verhältnis zu der Digitalfotografie auch verändert? Also versuchst du auch wirklich bewusster oder weniger zu fotografieren? Bist du so jemand, wenn du Urlaub fährst, dass du mit 5000 Fotos wieder aus dem Handy zurückkommst?
ich glaube, früher war das, also das Komische ist, dass, ja, das war, glaube ich, so. Also ich glaube, auf jeden Fall, ich merke, dass ich früher, glaube ich, mehr Fotos gemacht habe. Und das ist total bescheuert eigentlich, weil ich mich jetzt schon so dran gewöhnt habe, weniger Bilder zu machen, weil ich ja weiß, es sind immer nur 8 Bilder auf einem Film, ne, dass man erstmal ein bisschen, also man überlegt halt irgendwie genauer, also bevor ich ein Bild mache. Und ja, ich merke halt auch, die digitalen Bilder, die gucke ich mir halt nicht an. Also ich habe mir jetzt so hier in der Corona-Zeit und so, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, da habe ich jetzt ein paar Fotobücher gemacht von Urlauben und so, und dann guckt man sich die Bilder auch mal wieder an, aber so ansonsten eigentlich nicht. Und da habe ich ja auch gemerkt, also manchen Tagen habe ich irgendwie, hey, wieso habe ich denn da so wenig Bilder gemacht? Also es ist manchmal wirklich, dass ich mich schon fast dazu zwingen muss, mehr Bilder zu machen, wenn ich digital fotografiere.
Ja. Ja. Ja, hat sich auch geändert, so, ne? Also ich finde auf jeden Fall, ja, das, was ihr sagt, das stimmt auf jeden Fall vor. Und ich glaube, ich mache relativ viel auch digitale Fotos von allen möglichen Sachen. Und keine Ahnung, ich bin auch Instagram-süchtig, von daher, ja, so kommt das irgendwie auch so damit. Aber ja, auch von so Sinnlosigkeiten halt, die auch so erstens keine Person interessieren, so, und nicht mal mich eigentlich interessieren. So halt so richtig dumm einfach nur. Ja. Aber ja, ne, also auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe auf jeden Fall auch nochmal so ein, ich glaube so, ich mag halt auch Fotos, die halt, also ich glaube, es gibt viele Vorteile natürlich irgendwie an digital auch, und ich habe mir jetzt gerade erst eine Digitalkamera wieder gekauft für viel zu viel Geld, also nicht für zu viel, für viel Geld habe ich mir eine neue Digitalkamera gekauft, und aber ja, gerade eben auch so für den Musikkontext, so, ne, weil das ist natürlich irgendwie praktisch mit so, was halt Bandfotografie angeht, oder du kannst halt irgendwie ein Konzert mitschneiden oder Musikvideos drehen oder bla und so, und da finde ich das halt irgendwie voll cool, und dann kannst du halt irgendwie coole Effekte drauf machen und dies, das, und das finde ich halt super nice auf jeden Fall. Aber ja, ich war ja heute auch im Museum, und da habe ich auch Fotos gemacht, weil ich diese Kamera gerade überall hinschleppe, weil ich habe die erst seit 3 oder 4 Tagen, und jetzt versuche ich so alle möglichen Sachen zu fotografieren, um zu lernen, wie diese Kamera eigentlich wirklich funktioniert. Aber ja, so versuche ich vielleicht irgendwie auch nochmal, anstatt halt irgendwie mit meiner Handykamera irgendwas mal so einzufangen, dann lieber zu sagen, hey, ich nehme halt irgendwie entweder meine Polaroid-Kamera mit oder ich nehme irgendwie meine neue Digitalkamera mit und mach bewusster Fotos, die auch wirklich schöne Erinnerungen sind und nicht so, ich meine, so ein Handyfoto, das willst du ja auch nicht ausdrucken, sieht einfach nur scheiße verpixelt aus, so, ne, also es will jetzt irgendwie auch keiner. Also auch wenn die Kameras mittlerweile in Handys auch besser sind, ist es ja trotzdem nicht vergleichbar irgendwie mit jetzt einer analogen Fotografie oder einer guten digitalen Fotografie, sage ich jetzt mal. Und dann halt eher Bock habe irgendwie, ja, tatsächlich irgendwie dann auch, ja, Fotos auch mal wieder auszudrucken. Aber gerade auch finde ich cool, dass du jetzt irgendwie, ja, auch nochmal quasi mit digital auch nochmal irgendwie auch fotografierst. Finde ich auch super. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber mit anderen analogen Kameras, weil das zum Beispiel was, das habe ich auch lange gemacht und versuche auch immer wieder mich, ich habe hier super viele analoge Kameras rum, ich habe halt 2 analoge Spiegelreflex und verschiedenste andere analoge Kameras, die alle bei mir rumliegen und die ich nicht mehr oft benutze, und jetzt versuche ich das auch wieder mehr zu machen, habe letztens erst einen Film entwickelt und finde ich halt auch super cool auf jeden Fall, und auch gerade so Filme selber entwickeln, habe ich halt auch schon mal gemacht tatsächlich, nicht bei mir zu Hause, aber mal, als ich FSJ gemacht habe, sind wir immer so weggefahren, so einmal im Vierteljahr irgendwo, und haben dann irgendwie so Workshops und so gehabt, und da war halt auch zum Thema Analogfotografie, und da haben wir halt auch selber entwickelt, und das fand ich halt auch richtig, richtig cool, aber cooler ist natürlich noch, wenn du eine Polaroid-Kamera hast, du hast das Foto sofort, so, was ja natürlich irgendwie noch cooler ist.
Ja, das ist, das kommt natürlich auch noch dazu, dass du das Bild halt einfach, du hast es halt sofort, also natürlich nicht ganz sofort, aber ja, im Vergleich zu Kleinbildfilmen muss man erstmal warten, Film abgeben, warten, bis man überhaupt weiß, ob es was geworden ist. Also das ist manchmal natürlich, aber ne, das lehrt einen natürlich auch so ein bisschen, das so einfach ein paar Sachen auch gelassener zu sehen, auch bei Polaroid, ne? Wenn ein Bild jetzt mal nichts wird oder so, dann ist das halt so, ne? Das hast du bei digital natürlich nicht, und vielleicht wird man da, also hilft einem, also weiß ich nicht, ob das so ist, aber vielleicht hilft mir das auch so ein bisschen, dass ich ein bisschen gelassener geworden bin oder so, wenn halt mal was nicht so klappt.
Ja.
Ja.
Mhm.
zum Thema Scheitern, ne?
genau. Und aber apropos Instagram und Polaroids, ich finde das immer so, also es ist mir schon häufiger passiert, dass ich dann unter meinen Bildern irgendwie so einen Kommentar hatte, wie, Achtung, Moment, jetzt will der Kater hier wieder auf die Geräte springen. Na, das wollen wir nicht. Raus. und so, jedenfalls, genau. Und dann steht da eine Frage drunter, mit welcher App hast du das Bild denn gemacht? Und ich denke mir so, nee, keine App.
Ja, na klar. So, ne? Weil ich glaube, Leute sind es halt auch so gewöhnt, einfach, dass es ja gibt ja auch eben so viele, die dir so einen Polaroid-Effekt machen oder sowas.
Ja,
ne? Also, ja, so. Anstatt halt einfach wirklich mit Polaroid zu fotografieren, weißt du, kriegst du dann halt den Effekt, den du drauf machen kannst. Der ja aber trotzdem nie aussieht wie das Original.
Nee.
So, ne? Also, von daher ist ja schon noch was anderes. Apropos Instagram auch so, ne? Also, ich habe gerade mal noch mal so dein Instagram-Profil hier geöffnet für mich. Was ich ja auch mit immer sehr viel Spannung auf jeden Fall verfolge, weil ich einfach deine Fotos wunderbar finde. Vielleicht an der Stelle auch nochmal für die Leute, die zuhören. Wir werden das natürlich auch überall verlinken, ne? Ihr findet Julia als Julia Bayer bei Instagram. Und ja, du hast wirklich viele wunderbare Fotos und du hast derzeit 4.335 Follower, wie ich es sehe. So, und genau, ich habe ja schon immer auch mal gesehen, so, ne, du machst irgendwie ja viel irgendwie mit Models und so, ne? Und hast ja eben auch schon mal so Bandfotos für uns gemacht, was cool war. Wir haben ja auch schon mal so ein Skype-Fotoshooting gemacht und so Sachen. Und mich würde interessieren, was sich denn so auch für Sachen so für dich ergeben haben. So, ich habe auch gesehen, du warst, glaube ich, auch mal hast mal so Interviews oder so auch gemacht und so zu dem Thema. Was sind denn so coole Sachen irgendwie, die sich ergeben haben oder coole Shoots, die du gemacht hast oder coole Leute, die du getroffen hast?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich muss schon sagen, dadurch haben sich halt total viele coole Sachen ergeben. So, also einfach, das ist einfach schon ganz, also wie viel da auch in, also es ging halt auch in relativ schneller Zeit, kurzer Zeit irgendwie so. Und deswegen, das ist einfach schon ein recht wilder Ritt so bisher gewesen, muss ich sagen. Also ich glaube, der Höhepunkt war bisher, dass ich mal vor 2 Jahren für Polaroid selber, für eine neue Kamera, einen Film, den die rausgebracht haben, zu dieser Stranger Things Edition, die die mal hatten, da haben die mich gefragt, ob ich Polaroids mache, die sie dann hinterher benutzen können für die Promotion und für den Webshop und so. Und es wurde sogar bezahlt, ja.
Und, wow, super cool.
Das war auf jeden Fall mega. Also das war eine super coole Sache. Das war cool und ja, zum Beispiel auch mein Kontakt mit Laura Carbone zum Beispiel, eine Singer-Songwriterin aus Berlin, auch super cool, auf jeden Fall mal anhören. Ich habe gesehen, die spielt irgendwie in Köln, bei mir in der Nähe und ich frage die einfach mal, ob die Bock hat auf Bilder und erstaunlicherweise hatte sie und wir haben dann Fotos zusammen gemacht und das hat super viel Spaß gemacht und ich habe dann danach für das Album, was danach rauskam, sogar die Promo-Fotos für sie gemacht und das war halt auch, hat mich auch super doll gefreut und wenn ich dann immer irgendwie Interviews mit ihr gesehen habe und dann waren da meine Bilder dabei, das war auch super cool. Das, ja,
ja,
also von daher waren schon ein paar schöne Sachen auf jeden Fall, ja.
Ich habe dich natürlich auch ein bisschen gestalkt, ja. Also wenn die's Angabe, also du hast gerade 4.335 Abonnenten.
Ja,
ne?
Kann sein.
Dann hast du 5 noch dazu gewonnen, als ich vorhin geschaut habe, weil ich habe ja noch 4.330 stehen. Also herzlichen Glückwunsch zu 5 weiteren Abonnenten und ich war auf deiner Website auch und natürlich, und da habe ich gesehen, da sind ganz viele Ausstellungen. Also hast du an super vielen Ausstellungen mit teilgenommen, habe ich das so richtig für mich rausgelesen?
Ja, so ein paar, ja. Also das waren Gruppenausstellungen in erster Linie, also beziehungsweise alles, weil ich eine Einzelausstellung hatte ich bisher noch nicht, aber ja, so ein paar Ausstellungen in Frankreich und in Köln und auch schon in Bombay Beach, was ich super cool finde, wo ich leider nicht persönlich da sein konnte, aber das war auf jeden Fall super cool. Ja.
Super nice.
Man muss es hier wirklich mal sagen, es waren viele Ausstellungen, ich musste scrollen, also es war... War wirklich nicht weniger. Deswegen fand ich das super cool und super krass. Und wie, also sind dann die Leute in den meisten Fällen auf dich zugekommen? Oder wie ist denn das mit Wombay Beach dann entstanden? Wie haben die dich da gefunden? Also ist das eine Community, die sich da so kennt? Natürlich in Künstlern reisen ja auch oft. Aber, auch,
ja, aber so es gibt halt schon echt so eine relativ große Polaroid-Community, wo man eigentlich immer wieder die gleichen Leute trifft. Also es gibt so ein paar, weiß ich nicht so, wie viele das sind, aber es gibt so ein paar Leute, die sind halt einfach sehr aktiv und ich würde mal sagen, wir sind auch alle recht gut connected so. Und dadurch kam das halt. Also zum Beispiel diese Ausstellung in Paris und in Arles, die kam zum Beispiel über einen Kontakt aus Frankfurt zustande, der diese Ausstellung macht. Und der hat jetzt quasi immer so einen festen Kreis von Leuten, die der dazu einlädt. Und dann hat zum Beispiel dieser Typ, der die Ausstellung in Köln gemacht hat, hat sich dann auch so ein bisschen an diesem Pool bedient, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich glaube, man kommt da immer irgendwie so ein bisschen auf die gleichen Leute. Und das mit Bombay Beach, das war wieder eine andere Sache. Da, ich weiß nicht, Stefanie Schneider, ob das ein Begriff ist. Also es ist halt eine Polaroid-Fotografin, die ist recht bekannt so und die verkauft auch ihre Bilder für unfassbar viel Geld und die sind auch sehr gut und die hat auch irgendwie schon Leute fotografiert wie Cyndi Lauper und Udo Kier und sowas alles. Auf jeden Fall, die lebt ja so ein bisschen meinen Traum und die wohnt in 29 Palms, das ist hier Joshua Tree Park da in der Ecke, so, ne, also Palm Springs, so die Ecke. Und das ist halt mega cool. Und da gibt es so eine, in der Nähe gibt es halt auch so eine Künstlerkommune. Das ist halt Bombay Beach. Und die machen halt einmal im Jahr diese Bombay Beach Biennale, weil dieses Dörflein da ist halt irgendwie ziemlich runtergekommen. Und das ist halt eigentlich eine relativ arme Gegend. Und so nach und nach wird es aber immer mehr so ein Künstlerding. Und diese ganzen Ausstellungen, die da irgendwann stattfinden, also die Sachen, die da ausgestellt werden, die bleiben da. Also die werden nicht wieder abgehängt und mitgenommen, sondern die bleiben einfach da. Damit damit diese Ecke einfach schöner wird. So, ne? Und damit die Leute, die da halt eben leben, das macht es halt einfach dann zu was ganz Besonderem. Da ist ja auch dieser Hügel, dieser Salvation Mountain, dieses bunte Ding und so, das ist alles da in der gleichen Ecke. Und ja, und die hat halt diese, die hat da irgendwie Connections zu gehabt und ja, hat mich dann dazu eingeladen, weil ich irgendwie bei ihr in der Galerie mit drin bin.
Ach, krass. Wow. Das ist cool. Also ich finde auch dieses Konzept super, zu sagen, das bleibt da. Also das ist jetzt Kunst und die besteht hier und die nimmt sich ihren Raum und die ist dann auch natürlich länger da und verändert somit auch das Bild. Das finde ich ja auch ein ziemlich, ziemlich cooles Konzept. Also, wer jetzt vielleicht diesen Podcast hört, Julia Bayer, wer bereit für eine Einzelausstellung, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Auf jeden Fall, verdienterweise auf jeden Fall.
Verdienterweise.
Du hast ja echt auch so viel irgendwie zu bieten und du machst ja irgendwie auch, hast ja auch schon gesagt, so, ne, dass, auch so irgendwie das Träumerische, finde ich, in deinen Bildern kommt halt irgendwie auch voll rüber und du machst ja auch coole Experimente mit so verschiedensten Prismen oder so Sachen, ne, habe ich ja irgendwie auch schon gesehen. Was verwendest du da so?
Alles eigentlich, also alles, was mir irgendwie in die Finger kommt, was das Licht irgendwie bricht. Also es gibt natürlich irgendwie so Filter, die man kaufen kann, die nehme ich natürlich auch so, wenn es passt, aber ich nehme halt auch irgendwie, ich habe mir mal irgendwann, ich glaube, das war sogar in Berlin, da habe ich mir so ein Holzspielzeug gekauft, wo man so durchgucken kann und da war vorne so eine Plastiklinse drin. Und die habe ich dann daraus gemacht und das nehme ich dann teilweise auch für die Bilder oder so ein Anhänger von so einem Kristallleuchter, sowas. Und halte das dann einfach so vor die Linse, ne, und gucke halt so, ja, also alles, eigentlich alles Mögliche, was mir so in die Finger kommt.
Ja, voll cool. Das hat eben auch nochmal so einen experimentellen Touch auf jeden Fall so, ne? Also neben dem, dass es irgendwie sowieso schon Polaroid so ein Stück experimentell ist, ist es ja nochmal experimenteller sozusagen. Und macht es auf jeden Fall auch nochmal so, finde ich auch die Bilder nochmal anders einzigartig so. Und das finde ich halt wirklich wunderschön. Also wir sind, also wenn wir Werbung machen, dann nur für Leute, die hier sind. So, also von daher können wir wirklich nur empfehlen, irgendwie da, man kann wirklich auf deinem Instagram-Profil irgendwie auch so viel schwelgen. So, ist einfach echt, ja, wenn man mal, wenn es einem mal nicht so gut geht oder wenn man mal wieder das Gefühl hat, man ist gescheitert, so, dann kann man sich von Julia auf jeden Fall gut in eine schöne Welt entführen lassen. So, das kann ich auf jeden Fall sagen. Genau, was will ich jetzt vielleicht nochmal, Cutie, wenn du jetzt nicht noch eine andere brennende Frage hast, will ich dir das natürlich nicht wegnehmen. Aber ansonsten wäre es, glaube ich, noch cool, nochmal für die Leute, die gerade so zuhören, wenn jetzt Menschen sagen so, boah, ey, was Julia macht, finde ich so cool und ja, Polaroid wollte ich eigentlich schon immer machen, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung. So, was würdest du Leuten so empfehlen, die anfangen wollen? So, wo bekommt man eine Kamera am besten? Wo bekomme ich Filme? So, womit, was muss ich auch vielleicht finanziell mir da so einreichen? Weil es ist ja durchaus ein preislich anspruchsvolles Hobby, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sich dafür interessiert. So, was würdest du Leuten so raten?
Ja, also ich glaube, es muss nicht unbedingt teuer sein. Also wenn man anfangen will, und sich halt noch nicht so ganz sicher ist, ob das so das Richtige ist, dann gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten, da ein bisschen günstiger wegzukommen, sag ich mal. Also Kamera, glaube ich, hatte ich ja schon gesagt, am besten einfach bei eBay so ein günstiges Teil besorgen. Also es reicht auch vollkommen aus. Und die machen teilweise sogar, also der Vintage-Effekt quasi mit diesen Kameras ist eigentlich sogar noch ein bisschen größer, weil die ein bisschen unschärfer sind, so. Also wenn man das halt mag. Also von daher, da einfach, also die meisten funktionieren auch, die sind irgendwie auch unkaputtbar. Also von daher kann man da ruhig zugreifen. Ja, und Filme, ja, die kriegt man eigentlich mittlerweile ja echt schon überall, auch bei Amazon und so. Und aber ich kaufe sie eigentlich immer direkt bei Polaroid, weil zum einen, ich will jetzt keine Werbung machen, aber man kann da halt Punkte sammeln und so. Und dann, das lohnt sich dann halt in dem Sinne. Außerdem, der Film ist halt super frisch. Ne, weil der kommt ja aus den Niederlanden und ist dann auch nicht so super lange unterwegs. Von daher kann ich das auf jeden Fall empfehlen, den da zu bestellen. Also so mache ich auf jeden Fall. Und wenn man dann direkt mehrere bestellt, zum Beispiel 5 Stück oder so auf einmal, dann sind die auch nicht mehr ganz so teuer. Dann kostet so ein Film halt, ich glaube, je nachdem, 15 Euro oder so. Ich meine, es ist immer noch nicht günstig, aber aber dann kommt man so langsam so in diese Instax-Sphären, die ja doch deutlich günstiger sind. Ja, und ja. Filme im Kühlschrank aufbewahren, nicht auf die Heizung legen, dann das ist nicht gut. Und wenn man fotografiert, was ich am Anfang echt wirklich sehr oft falsch gemacht habe, ist, es war halt nicht genug Licht da. Also man braucht wirklich viel Licht für diese Filme. Am besten ist echt immer Sonne und drinnen fotografieren ist nicht zu empfehlen, außer man mag Fotos mit Blitz. Dann ist es okay, aber und dann auch nicht zu weit weg gehen, wenn man Blitz fotografiert. Also es gibt so ein paar Sachen, auf die man dann so achten muss halt, ne? Aber wie gesagt, Licht ist immer, der Film mag viel Licht. Ja, ja. Und ich glaube, ansonsten war es das, glaube ich. Es gibt halt auch viele so Facebook-Gruppen zu dem Thema, wo die Leute auch einfach super hilfsbereit sind und wenn man da zum Beispiel irgendwie Fragen hat oder so, kann man da reinschreiben und dann schreiben sofort 1000 Leute. Also das hat mir auch total geholfen am Anfang. Ja.
Ja, cool. So, das sind auf jeden Fall alles super Tipps und von daher, Leute, wenn ihr Bock habt, so, ich kann es auch nur empfehlen, so, ich habe da auch viel Spaß mit und ich habe auch schon auf jeden Fall bei Polaroid direkt Filme bestellt und das war auch alles super und auf jeden Fall, man kann die ja so im Pack halt bestellen, ne, irgendwie aus so 5 Stück, wie du gesagt hast, was halt auf jeden Fall auch praktisch ist, wenn man jetzt wirklich vorhat, irgendwie mal ein bisschen mehr zu fotografieren und von daher... Super so, cool, Julia.
Genau, und wenn man sich nicht, also man so nicht entmutigen lassen, wenn die ersten Bilder nicht so gut werden, das irgendwann wird das schon.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Sachen brauchen auch Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, genau.
Apropos entwickeln, da wäre noch mein Urban Mythos, mit dem ich vielleicht aufräumen kann, will oder was auch immer. Und zwar, das kennt ihr bestimmt beide sehr gut, wenn in Filmen irgendwas mit einer Polaroid-artigen Kamera fotografiert wird, ja, und das Foto kommt raus, dann wackeln die damit manchmal wie irre, nach dem Motto,
shake it like a Polaroid picture.
Ja, genau, richtig. Und ich habe mal irgendwann gelesen, als ich mir die Instax gekauft habe, dass man das eigentlich gar nicht machen soll. Kann jetzt bitte mal ein Profi sagen, ob das Quatsch ist, was die da machen oder ob das Sinn macht?
Also nicht schütteln, das bringt gar nichts. Also wenn, dann macht es das Foto eher schlechter, würde ich sagen. Also wenn man zum Beispiel Knicke reinmacht oder so. Von daher, nein, ist es nicht notwendig, sie zu schütteln.
Ja. Okay, cool, jetzt habt ihr es alle gehört. Ein vor allem Mal. Das ist Quatsch.
Hört auf mit dem Geschüttel.
Genau. Hört auf mit dem Geschüttel. Ja, aber das habe ich auch gemerkt. Sobald, ich hatte, die kam ja auch an sehr vielen Orten mit, ne? Und da waren immer die Leute dann so, wie du musst das nicht schütteln. Also das ist wirklich was sich da festgesetzt hat. Also
ja, keine Ahnung. Irgendwie, dann, ich glaube, der Mythos war ja irgendwie, dass sich die Chemie in diesem Film dann besser verteilt, aber das ist Quatsch.
Ja, okay. Sehr gut, dass wir das geklärt haben. Wir kommen jetzt noch zu einer kleinen Sache, die ich vorbereitet habe. Die Zeit verrinnt ja auch immer wie Sand zwischen den Fingern. Und zwar machen wir jetzt noch zusammen ein tolles Quiz. Und zwar habe ich letztens, warum auch immer, es war langweilig und es war halt da und man konnte es angucken. Ich habe bei Apple TV Plus etwas angeguckt, was sich Mariah Carey's Magical Christmas Special nennt.
Und klingt super.
Ja, ich war eigentlich da wegen der Billie Eilish Dokumentation, die jetzt überall in aller Munde ist und ich will ja mal mitreden können. Und dann habe ich geguckt, warum soll ich mir Apple TV Plus holen, dachte ich. Ey, Leute, ihr braucht euch das wirklich nicht zu holen, es gibt nur Bullshit drauf. Aber es gibt eben auch Mariah Carey's Magical Christmas Special, was wirklich erst letztes Weihnachten online gegangen ist. Und da dachte ich so, Mensch, meine Fresse, Mariah Carey, die, also ihr kennt die auch noch, ne?
Ja, klar.
Natürlich, I love her.
Okay, gut. Und da habe ich gedacht, was hat die eigentlich so in ihrer ganzen Karriere mittlerweile so gemacht? Wer ist überhaupt eigentlich diese Person? Kennst du sie richtig? Und deswegen habe ich mir 8 wunderbare Fragen für euch überlegt, die ihr beiden jetzt gegeneinander beantworten könnt, zu unserer wunderbaren Künstlerin Mariah Carey.
Okay. Okay, es ist also ein Battle, ja? Es ist ein Battle. Oh
mein. Es ist ein Battle, ja, genau. Es ist ein Battle.
Thema Fail
und,
halt, ne?
Ja, genau. Wir rekreieren das Trauma, aber man muss da durcharbeiten.
Ich wollte es nur mal gesagt haben, ne? Also,
ja. Nein, das wird super. Das ist, wie kann man ja, ihr habt ja selber so wahnsinnig positive Resonanzen aus diesen ganzen Fail-Sache geschlossen. Also das kann für uns alle nur gut werden. Und ihr da draußen, jetzt an den Hörgeräten, ihr könnt mitraten. Natürlich. Und eure Punkte zählen. Vielleicht, oder ihr hört das zusammen, dann könnt ihr auch gegeneinander antreten. Also, kommen wir zur Frage 1. Bum, 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 bum. Wie, ja, ich muss an meiner Wer wird Millionär-Stimme arbeiten. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit. Also, wir haben auch klassisch, wie bei Wer wird Millionär, A, B, C, D Antwort. Also, wie viele Aufrufe hat der Song All I Want for Christmas, der am 24. November 2009 auf YouTube veröffentlicht wurde? Das ist wichtig,
okay,
weil es
YouTube.
Gab... Genau, auf YouTube am 24. November 2009, weil es gab nämlich später auch noch mal Remakes, aber 2009, das interessiert mich. Also, Möglichkeit A. 571 Millionen. Antwort B wäre 258 Millionen. C, vielleicht sind es 691 Millionen. Oder D, 1 Milliarde.
Also ich tippe auf D. Ich glaube einfach, weil das, ich glaube, das ist einer der Songs, der ich habe irgendwann mal gelesen, das ist der meistgespielte Weihnachtssong überhaupt irgendwie ist. Und ich glaube, es ist D.
Mhm. Ja, das Ding ist, wir sind ja jetzt so gegeneinander, deswegen will ich nicht einfach das Gleiche nehmen. obwohl ich das eigentlich auch glaube, aber du warst schnell, deswegen nehme ich das nächste und das wäre C. Aber ich glaube eher, dass du recht hast.
Okay, Antwort ist eingeloggt. Und die korrekte Antwort ist Antwort C. 691
Echt?
Millionen.
Ja. Yes! Okay. Ich meine, 1 Milliarde ist halt schon echt krass auf jeden Fall. Also auch für YouTube-Verhältnisse. Okay. Aber trotzdem, ich hätte auch so hochgeschossen. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt nur Glück gehabt.
Also es ist auf jeden Fall ein sehr krass gespielter Song. Also Julia, deine Info war auf gar keinen Fall falsch gewesen. Würde man vielleicht die Views mit den späteren Videos addieren, die kamen, dann würde man, denke ich, auf 1 Milliarde kommen. Aber nur das einzige hat 691. Gut, machen wir weiter mit unserer wunderbaren Mariah. Und zwar, wie viele Nummer 1 Hits hatte sie in den USA? Antwortmöglichkeit A. Es gab nie ein Nummer 1 Hit. Antwortmöglichkeit B. 5. Oder vielleicht 13, das wäre dann die Antwort C. Oder sie hatte 19 Nummer 1 Hits in den USA.
Nummer 1 Hits. Ich denke, dass All I Want for Christmas auf jeden Fall auf Nummer 1 war. Und ich denke auch mehrfach wahrscheinlich. Ich glaube, dass sogar, ich habe mal irgendwie sowas gehört, dass auch das immer wieder auf die Nummer 1 geht, jedes Mal, wenn Weihnachten kommt. Von daher nehme ich das Höchste. Was war das? D, ne? 19.
Der wäre 19, ja. Mhm. Okay, logge ich ein für dich, Wendy? Und was denkt Julia?
Ja, okay, dann mache ich das jetzt mal genauso wie du gerade. Vielleicht habe ich ja auch Glück. Also ich nehme dann das nächste Niedrige. Das war dann 10 mit 13 oder was war das? Oder
15? Ja, genau, richtig. Ja, 13, genau. Ja.
Ja, ich glaube auch, okay, dass es ganz schön viel war.
Mhm. Viel. Es ist auf jeden Fall richtig, es ist auf jeden Fall eine zweistellige Zahl und zwar 19 Nummer 1 Hit.
Yes! Antwort
D.
Toll, weißt du? Toll. Richtig.
Aber ist es wirklich, dass es immer wieder All I Want for Christmas ist? Weil das ist meine Theorie.
Kann man das immer echt mit einem immer wieder Nummer 1 Hits?
Ja, das funktioniert ja wirklich. Also du kannst ja auf die 1 kommen zu einem Zeitpunkt und dann irgendwann nicht mehr auf der 1 sein und dann wieder einsteigen auf die Nummer 1 mit dem gleichen Song. Das funktioniert. Okay, aber du weißt es sozusagen nicht, ob es immer der Song ist.
19 Mal mit All I Want for Christmas. Nein, das weiß ich nicht. Das recherchiere ich nochmal nach. Das recherchiere ich nochmal nach, auf jeden Fall.
Genau, okay. Ist auch die Frage, wann kam der Song nochmal raus? All I Want for Christmas?
All I Want for Christmas, oh Gott. Also 2009 ist er auf YouTube hochgeladen worden. Da müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Mhm. Parallel.
Ja,
damit ihr nächste Woche wieder einschaltet und nicht googeln müsst, das schaue ich nach.
Sehr gut.
So, gut. Damit wären wir bei der Frage Nummer 3 angekommen. Also, mich hat Mariah Carey ja lange schon begleitet und das hat mich zur Frage gebracht, wie alt ist sie eigentlich heute? A, ist sie 51 Jahre, B, 45, C, 48 oder D, 55.
Das ist doch alles so nah aneinander.
Ja, ich lasse dir mal den Vortritt, Julia, diesmal.
Oh, puh. Also ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, gefühlt ist sie, glaube ich, noch nicht so alt. Ich würde 45 sagen. Hm. Ich habe mir den Buchstaben nicht gemerkt, sorry.
Ja, also ich denke auch, dass sie noch nicht so alt ist, wie man vielleicht jetzt erst Moment denkt. Deswegen, ich habe auf 48 tendiert. Das war auch eine Antwort, ne? Das würde ich nehmen.
Okay, also Wendy ist bei 48 und Julia bei 45.
Jo.
Mhm. Okay, eingeloggt. Und sie ist tatsächlich 51 Jahre alt.
Wow. Oh, das war mein erster Gedanke und da dachte ich so, nee, die ist noch nicht über 50. Okay, alles klar, 51.
Mhm. Und zwar hat sie Geburtstag am 27. März 1969, also laut der englischen Wikipedia-Seite. Die deutsche Wikipedia-Seite ist sich nämlich da nicht ganz so sicher. Die sagt, es gibt verschiedene Quellen, ob es 1970 oder 1969 sind. Ich habe jetzt einfach mal der englischen vertraut. Am 27. März hat sie Geburtstag, das heißt, sie wird sogar bei 52.
Wow. Na dann, herzlichen Glückwunsch schon mal im Vorhinein.
Und das ist wirklich krass. Ich hätte das auch niemals gedacht, als ich dieses Christmas-Special angeguckt habe, weil sie einfach noch genauso aussieht wie damals auf ihren ganzen Albencovers. Also ja, es ist echt krass. Wir lernen so viel über sie heute. Wir lernen so viel. Sie war ja nicht nur eine Sängerin. Sie hat ja auch ihr Schauspieltalent entdeckt. Und darauf bezieht sich meine nächste Frage. Wie viele Nominierungen für eine Goldene Himbeere erhielt der Film Glitter aus dem Jahr 2001, in dem Mariah die Hauptrolle spielte?
Frage, wofür gibt's die Goldene Himbeere?
Die Goldene Himbeere ist quasi eine der Filmauszeichnungen, die niemand bekommen möchte, weil sie immer für schlechte Leistungen verliehen wird.
Das dachte ich mir schon. Okay. Na dann, hau raus.
Also, entweder hat sie A, 8 Nominierungen erhalten, also der ganze gesamte Film, B, 5, O, C, vielleicht gab es 3 Nominierungen für den Film, oder D, 12 Nominierungen.
Ui. Das klingt alles relativ viel, aber also, außer
ich glaube, der hat auch ziemlich viele Goldene Himbeeren gekriegt, aber so viele, also ich sag jetzt mal 5. Das sind ja schon nicht wenig, also glaube ich, für einen Film.
Es sind die Nominierungen gewesen.
Ach so, die Nominierungen, okay. Mhm.
Die Nominierungen, das sage ich fairerweise nochmal. Das sind die Nominierungen, das sind nicht die gewonnenen Himbeeren.
So. Warte mal, was war nochmal? 5, 8, 10?
Also, nee. Genau, wir haben A, 8, B, 5, C, 3, D, 12.
Ja gut, dann gehe ich mal in die vollen hier, 12, D. Weil ich glaube, der ist wirklich ganz schön verrissen worden.
Ich habe den Film nie gesehen. Ich sag jetzt mal 8.
Ich auch nicht.
Okay, ist eingeloggt. Und die korrekte Antwort lautet A. 8 Nominierungen gab es für den Film.
Wow, läuft bei mir hier.
Ich würde mal sagen, wir haben hier einen kleinen heimlichen Fan bei uns.
Ja, ich hab's ja schon gesagt. So, ich finde sie schon toll. Sie ist halt so eine Diva, keine Ahnung. Irgendwie so meine innere Diva spricht da irgendwie dann auch so und denkt sich so, ja, Bitch, so, sie ist schon cool.
Wieder sehe ich, Quizze sind einfach nichts für mich.
Ich hatte gehofft, dass wir dir jetzt helfen können, dieses Trauma zu überwinden.
Ja, aber diesmal ist Mariah Carey und nicht Depeche Mode. Von daher, ja, du warst vielleicht auch weniger gut vorbereitet jetzt.
Also gar nicht.
Ja. Und zwar, der Film Glitter wurde wirklich sehr zerrissen. Also das hat sich Julia absolut richtig gemerkt. Und der hat Nominierungen bekommen, und zwar in den Kategorien schlechteste Schauspielerin, schlechteste Schauspielerin des Jahrzehnts, schlechtester Film, schlechtester Nebendarsteller, schlechtestes Leinwandpaar, schlechteste Regie, schlechtestes Drehbuch und... als letztes, schlechtestes Musical in 25 Jahren. Also, wow.
Mensch.
Das ist wirklich eine ganze Menge. Aber gewonnen tatsächlich dann auch den Preis hat nur Mariah Carey in der Rolle der schlechtesten Schauspielerin. Und in den anderen Kategorien, da ist der Film nochmal glimpflich vorbeigerauscht an der Himbeere. Und ich fand das auch krass. Ich wusste auch gar nicht, dass man die Goldene Himbeere auch für sowas wie, also so Jahrzehntleistungen verliehen wird. Also man kann die immer wieder bekommen. Krass. Also ich werde mir jetzt auch mal den Film Glitter endlich anschauen, weil ich wirklich wissen will,
auf jeden Fall,
wie schlecht er ist tatsächlich.
Ja. Das werde ich auch tun.
Okay, kommen wir zur fünften Frage. Also, unsere liebe Mariah, die macht ja auch immer noch aktuelle Sachen. Und zwar im September 2020 ist ein Buch erschienen von ihr. Und das hat sie, also das ist quasi von ihr, sie hat das aber mit jemand anderem zusammen geschrieben. Das machen ja ganz viele berühmte Leute, dass die Leute für sie schreiben lassen, aber denen Sachen erzählen, was sie halt so schreiben sollen. Und die Frage ist jetzt aber, wie heißt denn dieses Buch? Entweder heißt es A, The Meaning of Glitter, B, The Meaning of Motherhood, also der Mutterschaft, so, ne? C, The Meaning of Mariah Carey, oder D, The Meaning of Singing.
Of Singing, okay.
Singing, genau, richtig. Wie heißt das ganz frisch erschienene Buch von Mariah Carey?
Die ist ja schon sehr egozentrisch, ich-bezogen, sag ich mal. Mhm. So, ich würde mal auf C tippen.
Ja, das war auch mein Gedanke auf jeden Fall. Aber ich nehme mal, weil auf der anderen Seite denke ich mir auch so, sie identifiziert sich ja schon sehr so auf ihre Gesangskarriere. Von daher nehme ich mal D. Aber ich finde, C, es klingt auch schon sehr nach Mariah Carey.
Okay, eingeloggt. Und zwar haben wir jetzt hier einen Punkt für Julia. Und zwar The Meaning of Mariah Carey.
Sehr gut.
Heißt tatsächlich dieses Buch. Und ich finde es auch super. Also mit der Einschätzung, dass sie ich bezogen ist, auf jeden Fall recht gehabt. Und als Fun Fact noch dazu, dieses Buch ist nach einer Woche sofort New York Times Bestseller geworden und ihre ältere Schwester hat aber im Februar 2021 Klage gegen sie eingereicht in Höhe von 1,25 Millionen US-Dollar, weil sie wegen der Veröffentlichung dieses Buches eben ganz, ganz viel emotionalen Stress erlitten hat nämlich deshalb, weil sie sagt, dass da ganz viele Sachen falsch geschildert werden, die überhaupt nicht so stattgefunden haben. Und dass sie das nur gemacht hat, um das Buch besser zu verkaufen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Also sie wurde hart von ihrer Schwester dafür verklagt, auf jeden Fall.
Wow.
So, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar widmen wir uns mal ein bisschen jetzt der Musik. Wie hieß denn eigentlich ihr erstes Album, was 1990 erschienen ist? Nicht 1990, jetzt hätte es schon wieder... Nee, doch, ist richtig, genau. Welches Album ist 1990 erschienen? Genau, das war das erste Album. Tut mir leid, ist auch schon ein langer Tag gewesen. Gut, ich bin jetzt auf jeden Fall bereit, die Antworten euch zu nennen. Also, Aufgabenstellung ist sehr klar. Entweder hieß das erste Album A, Rainbow, B, Mariah Carey, C, Memoirs of an Imperfect Angel oder D, Emotions.
Ich sag mal ganz kurz, grätsch mal so rein und sag A, weil das Album kenne ich nämlich. Und ich glaube, dass das ist, womit sie berühmt geworden ist. Deswegen sage ich Rainbow.
Ja, das
sagt okay, mir ist auch, eingeloggt.
Sagt mir auch irgendwie was. Ich glaube, ich bleib aber mal auf der Schiene, ne, mit dem Ich-Bezogenen und nur sage, es ist B, Mariah Carey.
Okay. Und die richtige Antwort lautet tatsächlich B. Mariah Carey hat sie einfach mal das Album gedroppt.
Ja. Wow, crazy. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht.
Und es ist so super. Sie so, ja, wie nenne ich mein Buch? Ich muss immer so meinen Namen zu tun. Wie nenne ich das erste Album? Ja, die Leute kennen mich ja noch nicht. Finde ich richtig gut. Aber die anderen Titel, die ich vorgelesen habe, waren tatsächlich auch alles reale Albumtitel. Also wenn jetzt schon gesagt, Rainbow, das Album habe ich auch mir damals gekauft. Das kam 1999 raus. Die Erinnerungen eines imperfekten Engels kamen 2009 und einfach Emotionen kamen 1991.
Okay.
So.
Na gut.
Damit haben wir jetzt tatsächlich ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen, weil Wendy aktuell mit 3 Punkten führt und Julia sich aber rangearbeitet hat und 2 Punkte ergattert hat. Das heißt, es wird auf jeden Fall jetzt hier noch interessant.
Oh, ich kann noch scheitern. Nein!
Also, unsere vorletzte Frage... Er ist, wie viele Oktaven umfasst Mariah Careys Stimmumfang? Sind das A, 5, B, 4, C, 3 oder D, 8?
Ich schmeiß einfach mal A rein. Ich sag 5.
Mhm. Ja, zum Glück redest du hier mit Leuten, die auch Ahnung von Musik haben. Von daher, 8 kommt mir sehr unrealistisch vor, sage ich jetzt mal. So, von daher, es gab auch 4 zur Auswahl, ne? Dann würde ich nämlich das nehmen.
Okay, logge ich ein. Und 5 Oktaven ist die richtige Antwort. Antwort A.
Okay, 5 ist aber auch schon krass, muss man mal sagen. Also,
ja.
Also vielleicht könnt ihr das nochmal erklären, weil ihr habt ja schon Gutes durchleuchtet. Ich habe die Antworten mir natürlich ausgedacht, die anderen Antwortmöglichkeiten. Und dachte so,
ach, ja, wirklich?
Ach, warum? Wie, also geht ja.
Also, ich glaube, es existiert kein Mensch jemals, der 8 Oktaven Umfang hatte.
Ja, dann merkt man wieder, wie gut ich mich auskenne. Ja, vielleicht könnt ihr einfach mal für alle und für mich auch erklären, warum 5 Oktaven schon krass ist und was das eigentlich bedeutet, wenn jemand über mehrere Oktaven einen Stimmumfang hat.
Ja, also im Prinzip ist ja, also eine Oktave sind ja nach meinem Wissen, sind das 12 Töne, ne? 12? Mhm. Oh Gott, jetzt komme ich hier schon, ne? 12 ja. Töne, so. Also da sind halt alle Ganztöne und Halbtöne drin, also das ist für, ne, wenn du ein Klavier siehst, dann hat das weiße und schwarze Tasten, ne? Und die schwarzen Tasten, beziehungsweise auch weiße Tasten sind teilweise Halbtöne, egal. Auf jeden Fall sind es 12 Töne quasi, die eine Oktave umfassen. Und das bedeutet, wenn du halt 5 Oktaven kannst, dann kannst du halt, wenn du auf einem Klavier guckst, ist das viel, auf jeden Fall. Also das sind ja quasi so 12 mal 5 wären 60, ja. Also das sind 60 Töne an Umfang von tief zu hoch, sozusagen. Das ist eine Menge, das ist echt eine Menge, 60 Töne. Also ich denke, okay. Ich habe so 2.
Ja, ja. Also, ja, also ich glaube, ich bin auch so in dem Rahmen. 2, wenn überhaupt. Aber ja. Das, wenn man das selber mal ausprobiert und mal irgendwie versucht, Sachen irgendwie vielleicht von ihr mal nachzusingen oder so, dann merkt man, glaube ich, ziemlich schnell, dass das nicht geht.
Ja, und an der Stelle möchte ich kurz sagen, so, ich bin ja großer Karaoke-Fan und ja, vielleicht habe ich auch schon Mariah Carey-Songs bei Karaoke gesungen und ich habe, mein Go-To-Song ist immer We Belong Together und der ist nicht ganz so krass, deswegen nehme ich immer den, der geht nämlich noch einigermaßen.
Okay, gut, also sollte ich das auf gar keinen Fall ausfüllen, falls ich immer wieder Karaoke machen sollte. gut, weißt du Bescheid, danke für die Erklärung. Jetzt weiß ich auch, wieso 8 vielleicht ein bisschen utopisch war. Gut, damit haben wir jetzt einen sehr spannenden Gleichstand erreicht.
Oh Gott, jetzt bin ich aufgeregt.
Und die letzte Frage hat was mit ihrem Vermögen zu tun. Ja, wer mich gut kennt oder nicht so gut kennt, ja, Geld ist war schon immer wichtig für mich. Habe ich in die Kinderwiege quasi reingelegt bekommen. Nicht das Geld, aber das Geld wichtig ist. Und deswegen interessiert mich auch sowas immer sehr, wie viel Geld diese Menschen damit verdient haben mit ihrer Karriere. Und deswegen meine Frage an euch. Was steht denn in dem Wikipedia-Eintrag, wie hoch das geschätzte Vermögen, also in Millionen US-Dollar, von Mariah Carey ist? Ist das A, 310 Millionen, B, 520 Millionen, C, 630 oder 700?
Das ist schwer zu schätzen.
Ja.
Ich versuche gerade so ein bisschen mich lang zu hangeln, weil, also 700 ist schon relativ nah an der Milliarde. Es gibt jetzt nicht so viele Musikerinnen, die nah an dieser Grenze sind. So. Also auch so Beyoncé, die wahrscheinlich, also die nicht wahrscheinlich, ich glaube, sie ist eine der bestverdiensten Musikerinnen dieser Welt. Ich glaube, sie ist sehr nah dran. Von daher, Mariah Carey verdient echt eine Menge Geld so mit ihrem Christmas-Ding. Aber ich sag mal so, das, was darunter liegt, was war das, 600 irgendwas?
Wir haben 630, genau. 630 wäre okay. Antwortmöglichkeit C.
Okay, ich nehme das.
Okay, ist okay. Eingeloggt.
Okay, dann ich nehme B dann. Das war irgendwas 500 Millionen?
520, genau, 520, ja.
Ja, das nehme ich dann, ja.
Alles klar, logge ich ein. Okay, die Spannung steigt. Ich hoffe, ihr seid da draußen an Empfangsgeräten genauso gespannt wie wir hier. Und zwar, das geschätzte Vermögen beträgt 520 Millionen US-Dollar.
Nein! Okay, ich hoffe, dein Trauma ist geheilt wenigstens.
Ja, vielleicht ein bisschen.
Ich bin eine richtig schlechte Verliererin. Ja, Kitty weiß das. Ich bin eine richtig miese Verliererin.
Okay. Ich weiß den Gewinn zu würdigen. Hilft dir das?
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Wir haben unseren Mariah Carey Champion hier. Und das ist heute genau. Julia. Wendy war nah dran. Okay, und jetzt wissen wir alle viel besser Bescheid und können diese Fun Facts raushauen. Alles klar, dann nähern wir uns tatsächlich schon dem Ende unseres wunderbaren Podcasts. Und zwar mit der allseits absolut beliebten Kategorie der Musikempfehlungen.
Tinis und Wendys Musikempfehlung.
Die Idioten ist schon spielen ja eh nichts mehr.
Hauptsache, man kann tanzen.
Und ja, da Julia heute ja unser wunderbarer Gast ist, was hast du hier für Musiktipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überlegt?
Ja, also zum einen von M83 den Song Reunion, weil es ist einfach so, da kriege ich immer gute Laune von. Ich möchte eigentlich immer hüpfen, wenn ich den höre. Mach ich auch oft. Und M83 natürlich wegen der Polaroid Connection so ein bisschen auch und so, dachte ich. Und ich habe die damals in Prag gesehen und da haben die den Song gespielt und es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich auf dem Konzert echt heulen musste, weil mich das so ergriffen hat. Und weil die Leute da, es war also auch knallvoll und die Leute sind alle abgegangen wie sonst was. Und es war einfach so eine mega Stimmung. Und ja, das hat mich einfach total geflasht. Und ja, deswegen der Song. Und
schön.
Und dann noch von Pale Honey. Das ist eine Band aus Schweden. Sehr, sehr, mit sehr, sehr coolen Mädels. Und die machen jetzt so ein bisschen so Indie-Rock-Zeugs und die habe ich aber tatsächlich über Spotify entdeckt und habe die auch schon mal fotografiert und die sind einfach mega sympathisch und nett und lustig und es macht so viel Spaß, denen live zuzugucken und die Musik ist auch, ja, also ich mag es sehr, ich kann es sehr empfehlen. der Song heißt Get These Things Out of My Head. Genau.
Super. Vielen Dank. Das sind tolle Songs und ich mag das, dass du auch die Polaroid Connection mit eingebaut hast. Das finde ich super gut auf jeden Fall. Dann würde ich mich direkt mal anschließen und genau, den ersten Song, den ich draufsetzen möchte, ist ein Song von einer Künstlerin, die wir schon, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal, hatte ich das schon gesagt, die heißt Luna Lee. Also wir haben schon einen Song von ihr drauf und die hatte diese coole EP gemacht, diese Jams-EP, wo sie immer diese 1-Minuten-Songs drauf hat. Und sie hat jetzt gerade eine neue Single released, die heißt Cherry Pit. Und ja, voll wunderschön, ist halt voll so ein bisschen sphärisch, surfig, psychedelic-mäßig, richtig schön. Und sie ist halt so eine Person, die macht halt auch alleine in ihrem Zimmer irgendwie Musik und das finde ich super cool. Genau, Luna Lee mit Cherry Pit und als zweites ein Song von einer Band aus Berlin, in deren Video ich zuletzt mitgespielt habe und der jetzt auch rausgekommen ist. Und zwar ist der von Birgit Jones, angelehnt an Bridget Jones, ne? Birgit Jones mit dem Song Secrets und die drei Damen machen auf jeden Fall super gute, klassische Rockmusik, würde ich es einfach mal nennen. Die haben keine Gitarre, sondern nur Schlagzeug, Bass, also Bass und Gesang. Und die haben jetzt auch gerade erst heute ist Freitag, während wir gerade aufnehmen, eine EP rausgebracht mit, ich glaube, 5 Songs, die ich nur empfehlen kann, sich anzuhören.
Okay, das hört sich gut an. Und ich habe diesmal auch gar nicht so schrottige Musiktipps, hoffe ich. Normalerweise bin ich immer zuständig für den Trash in dieser Liste. Und zwar habe ich mir letztens die 2. Staffel von Umbrella Academy angeguckt. An alle da draußen, ich rede nächste Woche, also 2 Wochen nochmal drüber. Was, du fandst die gut, die 2. Staffel Umbrella Academy?
Ich fand die am Anfang weird. Aber dann fand ich es so cool am Ende.
Oh, das ist doch dasselbe, die ganze Zeit wieder mit, jetzt sind die schon wieder, ich spoiler jetzt, die sind schon wieder in der falschen Zeit. Es geht schon wieder von vorne los. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Das habe ich in der anderen Staffel schon angucken müssen. Okay, also ihr merkt, wir werden uns in 2 Wochen nochmal näher damit auseinandersetzen, aber auf jeden Fall, was ich auf tatsächlich jeden. Sehr, sehr, sehr gut fand, war der Soundtrack. Und zwar möchte ich davon 2 Songs auf die Liste packen. Und zum einen eine Interpretation von Billie Eilish's Bad Guy von The Interrupters, was ziemlich cool ist, also was mir mittlerweile viel besser als Original-Song gefällt. Also echt, echt cooles Cover. Und dann von Sam & Dave, Hold On, I'm Coming. Genau, das war's von uns heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Checkt auf jeden Fall Julias wunderbaren Instagram-Account raus. Und bald ist Ostern. Und wenn ihr was verschenken wollt, man kann auch Sachen kaufen bei Julia. Habe ich schon gesehen im Shop heute. Ja, dann kauft doch mal sowas. Und dann könnt ihr gleich so voll eine geile Background-Story erzählen, dass ihr das in einem Podcast gehört habt und die ganzen Geschichten und so. Und dann denkt die andere Person, die ihr beschenkt, boah, das ist ja voll krass, hat sich mega die Gedanken gemacht und so. Ja, da kommt ihr auf jeden Fall echt gut raus aus dieser Ostern. Geschichte. Und genau, Julia, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich.
Uns zu hören.
Ja, total. Und es ist wie immer, es ist wie jedes Mal. Wir denken, normalerweise verabschieden wir uns ja immer in der Fremdsprache, so wie haben wir von der Sendung mit der Maus geklaut so. Und aber wir
verpeilen
das
immer ganz oft. Wir sind nicht vorbereitet.
Julia,
ja. Leute.
Julia, sprichst du eine Fremdsprache?
Muss ich jetzt irgendwas sagen in der Fremdsprache?
Also nur
tschüss.
Also du kannst auch vielleicht in einer anderen coolen Fremdsprache, wo du weißt, was tschüss heißt, das kannst du auch sagen. Das reicht uns komplett.
Ach so,
mehr wollen wir gar nicht.
Ja gut, also in Englisch ist ja langweilig, dann nehme ich mal Französisch. Das kann ich ein bisschen.
Ja.
Jetzt einfach so, tschüss. So.
Ja.
Achso, ja gut, dann sag ich mal, ne? Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.